Piercing solche Bläschen am Bauchnabel-Piercing machen. Habe das Piercing seit circa 2 Monaten.
Mein 4. Ohrloch wurde falsch gestochen, also komplett schief und so weiter. Jetzt ist das total viel Wildfleisch. Kann ich was tun?
Bei mir ist nur eine ganz leichte Erhebung um meinen Helix. Aber ich bin sicher, es liegt an zu viel Feuchtigkeit.
Ich habe in meiner Nase, an meinem Nasenpiercing Wildfleisch. Was kann ich tun?
Hey, habe bei meinem Industrial Piercing Wildfleisch. Was könnte ich dagegen machen?
Ich habe sowas an meinem Helix, glaube ich. Aber ich habe einen Ring drin. Kann man da was gegen machen?
Ich habe an meinem Labrett-Piercing Wildfleisch. Allerdings schon sehr lange. Bekomme ich das noch weg?
Über dem Stichkanal ist eine Blutblase mit teilweise Eiter. Seit Wochen. Und es geht einfach nicht weg. Hilfe!
Du hast was erfunden. Das steht nicht so im Text.
Naja, andersrum.
Ich dachte gerade, was? Warte, dann muss ich mir das wieder zudrehen. Willkommen bei Stichhaltig, der Piercing-Podcast vom Naked Steel. Mit
Tanja und
Enrico, Piercende, mit Mikro in der Hand, die über alles reden, was unter die Haut geht. Von, mit und über Piercings.
Ja, da haben wir jetzt einmal einen kurzen Ausschnitt aus den Nachrichten, die wir so über Social Media bekommen, uns rausgesucht. Und ich glaube, jetzt ist ziemlich klar, worum die heutige Folge geht.
Um Lumps and Bumps, Knubbel und Bläschen.
Fremdkörpergranulationsgewebe.
Wildfleisch, Keloide, 1000 Namen.
Hypertrophe Narbengewebe.
Mhm.
Ich muss sagen, also Wildfleisch ist für mich immer, da rollen sich mir immer die Fußnägel hoch, wenn die Kunden und Kundinnen sagen, ja, ich habe Wildfleisch an meinem Piercing. Und wo sich mir aber auch die Fußnägel hochrollen ist, wenn ich von Kollegen und Kolleginnen höre, was man gegen das Wildfleisch tun könnte. Ja. Ich würde dann immer am liebsten, wenn ich das so vorne mitkriege, direkt das Gespräch unterbrechen und sagen, das ist kein Wildfleisch.
Ich kann gut verstehen, warum dieses Wort verwendet wird, weil es halt einfach auch in jeder Recherche sofort wirst du drauf gestoßen und jede KI antwortet drauf mit, das ist Wildfleisch. Also insofern, das eine fütterte das andere und jetzt ist das Tier einfach nicht mehr zu bändigen. So. Und es wird einfach wahrscheinlich auch nie aufhören damit, dass Leute sagen, ich habe Wildfleisch.
Ja, aber Leute haben ja schon vor dem Internet Wildfleisch gesagt.
Ja,
ne?
Ja, natürlich. Also umgangssprachlich wird das für alles und nichts verwendet, die einfach wie ein kleiner Pickel aussehen, die wie ein kleines Bläschen an einem Piercing aussehen. Aber haben alle natürlich auch irgendwie alle Definitionsbegriffe haben ein ganz anderes Erscheinungsbild und einen ganz anderen Auslöser auf alle Fälle.
Du hast dich ja jetzt nun aber in deiner Recherche für die heutige Folge, das ist ja an sich auch ganz lustig, ne? Also ich pierce jetzt seit, keine Ahnung, 12 Jahren, etwas über 12 Jahren. Wie lange pierst du jetzt?
Seit 2005 offiziell.
Okay, seit 21 Jahren? Ne, das kann ja gar nicht sein. Das muss ja schon länger sein. Naja, aber trotz dessen, bevor wir so eine Folge machen, obwohl wir ja tagtäglich mit diesen Themen arbeiten, setzt du dich nochmal an die Recherche und versuchst nochmal rauszufinden, damit wir nicht einfach nur die Sachen so aus unserem Kopf heraus sagen und vielleicht auch nochmal nachzurecherchieren, hey, gibt's nicht vielleicht bei Dingen, die wir den Kunden und Kundinnen erzählen, Wissen, was vielleicht sogar ein bisschen neuer ist?
Ja, und vor allen Dingen will ich ja nicht, ich will halt nicht mit Begrifflichkeiten um mich werfen, so wo ich sage, da hat sich im Gebrauch, im Sprechen, in der Anwendung bei uns im Alltag einfach so ein Selbstläufer entwickelt, der einfach nicht mehr geprüft wird. Und da sich Wahrheiten nun mal verändern im Laufe der Zeit, dachte ich mir, ich gucke auf alle Fälle nochmal nach und bringe vielleicht ein paar Begrifflichkeiten mit rein, die dann eher medizinischer Natur sind so und die ich vielleicht in meinem Sprachgebrauch auch nicht so verwenden würde.
Da wird ja in der Wissenschaft von Falsifikation und Verifikation gesprochen. Und ich habe ja Soziologie studiert und da sprechen wir darum, dass wir Theorien immer nur falsifizieren können. Das heißt, eine Wahrheit ist so lange wahr, bis es eine neue Wahrheit gibt.
Mhm.
Und dass wir, ich weiß, jetzt bewege ich mich auf dünnem Eis, dass wir gar nichts verifizieren können, weil unser Wissensstand nur das ist, was wir jetzt gerade haben. Und das ist ja in der Wissenschaft auch schon häufig passiert, dass man sagt, oh, die Erde ist doch keine Scheibe, hoppala.
Oh, Hände waschen beugt Entzündungen vor.
Ja, stimmt.
Ne, also klar, natürlich. Geben wir es doch gleich den Disclaimer mit raus. Wir sind beide keine studierten Medizinerinnen oder Mediziner. Wir sind, du bist Studierte. Ich sehe schon.
Nee, ich dachte mir, gibt es unstudierte Mediziner und Medizinerinnen? Daran hat mein Kopf eher gehangen.
Ah, das könnte natürlich auch sein. Ja, natürlich. Die haben alle eine fakultative Ausbildung im besten Fall.
Obwohl man in der Physiotherapie arbeitet man ja auch medizinisch. Und hat kein Studium. Aber man muss sagen, Leute, die medizinische Berufe ausführen, die haben das gelernt.
Ja, ja, ja.
Genau.
Auf jeden Fall.
Mit irgendeiner Ausbildung. Und dann ist ein Studium ja auch eine Ausbildung. Und wir sind keine Ärzte und Ärztinnen. Und wir dürfen keine Diagnosen stellen.
Ja.
Und in dem Bereich, wenn wir das machen, dann können wir uns auch strafbar machen.
Mhm.
Weil das in unserem Berufsfeld einfach nicht erlaubt ist.
Ja.
Das heißt, da wird es dann schon schwierig, wenn wir zum Beispiel darüber reden, ist es jetzt eine Entzündung oder ist es keine Entzündung?
In dem Moment, wo wir sagen, es ist keine Entzündung, ist das schon kritisch.
Aber ist keine Entzündung auch eine Diagnose? Also zu sagen, hey, dein Piercing ist nur geschwollen, das ist nicht entzündet?
Aber eine Schwellung ist ein Entzündungsmerkmal insofern.
Aber nur ein Entzündungsmerkmal.
Ja, ja. Aber da beißt die Baus keinen Faden ab. So, wir müssen halt aufpassen, mit welchen Begrifflichkeiten wir um uns werfen. So, und wir müssen vor allen Dingen ganz, ganz klar sagen, wir sind keine Medizinerinnen und Mediziner. Und wenn es einen medizinischen Rat benötigt, dann ist das halt auch vom Arzt einzuholen. Und da ist ein Piercingstudio nicht die richtige Adresse.
Obwohl wir mittlerweile auch schon Ärztinnen und Ärzte im Umkreis haben, die sagen, sprich das doch vielleicht mal mit deinem Piercing-Studio ab.
Ja.
Lass die doch da mal drauf gucken.
Ja.
Genau, man muss darüber reden, ab wann wir an unsere Grenzen kommen. Und deswegen ist das Wording halt auch ein Thema, wo man sagen muss oder wo man nicht drumherum kommt, sich vorsichtig auszudrücken, im Sinne von, wenn es mein Piercing wäre, würde ich so und so reagieren oder würde ich so und so handeln. Und ich glaube, manchmal ist, dadurch, dass die Grenzen so verschwommen sind, ist auch gar nicht so einfach zu sagen, wann ist es eigentlich noch mein Bereich und wann müsste ich den Bereich eigentlich abgeben.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel eine Knorpelhautentzündung erkenne, dann sage ich den Kunden und Kundinnen direkt, du, das könnte das und das sein. Damit würde ich dir empfehlen, zu einer medizinischen Praxis zu gehen. Und es ist ja nun aber auch manchmal so, dass die Kunden und Kundinnen erst in der Dermatologie waren zum Beispiel oder in der Allgemeinmedizin und kommen danach zu uns und sagen, ja, also mein Arzt oder meine Ärztin hat gesagt, ich soll das und das machen. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mir von dir mal eine zweite Meinung ein. Und dann sage ich auch immer, du, das ist total nett, dass du das machst. Und ich kann dir auch sagen, was ich machen würde, aber ich darf dir nichts empfehlen, was dem entgegenspricht, ja, was die medizinische Praxis dir empfohlen hat.
Das ist ja auch, wie sollst du es da auch richtig machen? Also klar, wenn der Arzt dir sagt, so du bei dem Problem, hier hast du dein Rezept, gehst in die Apotheke, holst dir dein Medikament, aber bitte nimm das Piercing raus, das muss auf jeden Fall entfernt werden. Dann kann man als piercende Person sagen, das kann funktionieren. Das kann aber auch funktionieren, das Piercing dafür drin zu lassen, weil dann letzten Endes halt auch alles an Sekret abfließen könnte.
Ja, da ist man wieder bei diesem, ich habe die große Sorge, dass sich eine Entzündung einkapselt.
Ja.
Ich habe das tatsächlich noch nie erlebt. Ich will nicht sagen, dass nur weil ich das nicht erlebt habe, dass das nicht passieren könnte. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Fremdkörper bei einem Piercing-Problem immer das Problem ist. Und wenn wir den Fremdkörper entfernen, dann ist das Problem weg. Und wenn das Problem weg ist, dann kann der Körper viel besser damit um. Aber das ist ja nicht unsere Herangehensweise. Wir wollen ja nicht Piercings stechen und den Kunden und Kundinnen sagen, oh, du hast jetzt ein Problem. Dein Problem ist der Schmuck in deiner Wunde.
Ja.
Also das wäre jetzt das Einfachste, was du machen kannst. Obwohl ich aber sagen muss, wenn ich Leute habe, die halt einfach wirklich lange mit Problemen rummachen, dass ich denen dann irgendwann schon sage, so hey, weißt du, wenn deine Lebensqualität eingeschränkt ist durch dieses Piercing, dann mach's raus, ne?
Ja, und auch das aber ein ganz individueller Part und das auch nicht als erster Hinweis.
Nee, definitiv nicht. Aber wenn jemand vor mir sitzt und schon halb in Tränen ist, wenn ich die Person frage, hey, ist dein Leben gerade stressig? Dann sage ich, naja, vielleicht können wir einen Stressfaktor entfernen.
Ja, ich denke, grundsätzlich könnte man ja auch mal die Frage in die Runde stellen und vielleicht gibt es ja auch Medizinerinnen oder Mediziner, die unseren Podcast hören. Der Tipp mit entferne das Schmuckstück ist darauf berufen, dass der Schmuck nun mal der Auslöser für das Problem ist. Oder liegt es vielleicht darin, dass der Tipp, den Fremdkörper zu empfehlen, in der Medizin immer als erstes kommt, weil die Medizin darauf aufbaut, Menschen Fremdkörpern zu entfernen aus dem Zaunpfahl oder aus der Leitplanke, um dann die Wunde zu beobachten und zu wissen, wie die Wunde heilt und die Einzelstadien, die ein Piercing durchläuft, wahrscheinlich am ehesten noch davon kennen, wenn man so externe Stabilisatoren bei Knochenbrüchen irgendwie anbringt, so wo man sagt, okay, wir fixieren hier gerade Knochen miteinander und beobachten dort die Wundheilung. Und da könnte man sagen, okay, da gibt es einen nach außen dringenden Fremdkörper. Da weiß die Medizin, wie man das ganze Wund begleitet.
Allerdings ist ja in der Medizin nichts vorhanden, wo man sagt, das bringt man in den Körper ein,
ja, genau,
unter Sauerstoff, wo der Körper einen Wundkanal darum schließt, dann im späteren Verfahren eine Narbe darum schließt und dieser Fremdkörper im Körper bleibt.
Ja.
Also wenn wir in der Medizin irgendwas implantieren, dann ist es ohne Sauerstoff.
Ja, ja, es ist im Körper.
Es ist im Körper, also unter Ausschluss von Sauerstoff. Weswegen ein Implantat zum Beispiel auch viel, viel besser heilt als ein Piercing heilt. Da dotzt man auch nicht so schnell dran. Also da dotzt man vielleicht schon dran, aber man bleibt auch nicht dran hängen.
Ja.
Und ich würde sagen, dass das, was vielleicht noch am nächsten rankommt, ein Faden ist beim Nähen. Aber auch dieser Faden ja irgendwas zwischen, keine Ahnung, 7 und 21 Tagen entfernt wird oder sich selber auflöst.
Ja.
Und dann obwohl irgendwo dabei im Körper auch einkapselt.
Reste übrig bleiben können, ja, genau.
So, jetzt haben wir einen ordentlichen Disclaimer gemacht,
genau,
der, glaube ich, auch umfangreicher war, als wir eigentlich geplant haben. Also, wir wollen uns heute über Bläschen an Piercings unterhalten.
Eigentlich müssen, reden wir über Wundheilungsstörungen verursacht durch Piercing-Schmuck.
Müssen aber ganz klar sagen, dass das, was wir hier von uns geben, zwar recherchiert ist, auf Erfahrungen basiert, aber wir eben keine Diagnosen stellen dürfen.
Genau.
Und wir auch bitten, dass die Dinge, über die wir heute reden, nicht einfach umgesetzt werden, ohne vorher mit einem Piercer oder einer Piercerin darüber zu reden, was das beste Vorgehen sein könnte. Deswegen war es mir am Anfang so wichtig gewesen, dass wir aus unserem TikTok-Kanal im Endeffekt einfach mal so ein paar Anfragen raussuchen, die unter, das war einfach ein Video gewesen, wo jemand ein Granulationsgewebe am Nasenflügel gehabt hat und ich sagen wollte, hey Leute, es ist total wichtig, damit, dass man sich anguckt, was ist da genau. Ich finde immer wichtig, jetzt kommt wieder ein medizinischer Begriff, dass man eine Anamnese macht und sagt, hey, ne, wie alt ist dein Piercing? Wie pflegst du dein Piercing? Bist du mal dran hängen geblieben? Und was weiß ich nicht was. Aber das, was die Leute hier von uns wollen, ist, ohne Bilder und fast ohne Hintergrundwissen, also gut, wir hatten hier mal eine Information mit, das ist seit Wochen da oder seit 2 Wochen oder ich habe das schon sehr lange. Aber es sind sehr wenig Informationen, um zu sagen, was kann man gegen dein Problem tun.
Ja.
Weil wenn du bei deinem Arzt oder deiner Ärztin anrufst und sagst, mir tut das Knie weh, wird die Person dir auch am Telefon nicht sagen können, obwohl die studiert hat,
ja,
oh, das wird ein Meniskusriss sein. Sondern auch die Person muss sich dein Knie erstmal angucken. Und die guckt sich vielleicht nicht nur dein Knie an, im besten Falle guckt sie sich nicht nur dein Knie an, sondern guckt sich vielleicht auch deine Fußstellung an oder deine Hüftstellung an und fragt dich ein paar Sachen. Und deswegen können wir das auch, wenn wir versuchen, Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien zu leisten oder digitale Aufklärungsarbeit zu leisten. Ohne den Fall genau zu betrachten, können wir keine Hilfestellung geben.
Es gibt keine Allgemeingültigkeit unserer Aussagen zu deinem Problem, solange wie wir es oder jemand sich es angeguckt hat und wirklich geguckt hat, was ist denn der Auslöser dafür? Seit wann ist es denn da? Ja.
Und wenn dir jemand auf eine einzelne Nachricht einen Tipp gibt, ohne dein Piercing zu kennen, dann stell das bitte in Frage. Unter diesen Kommentaren, die wir hier am Anfang vorgelesen haben, passiert es auch, dass andere Konsumenten und Konsumentinnen des Kanals oder Gepierste, hoffentlich Gepierste, Tipps geben und sagen, hey, mach doch mal das und das drauf oder mach doch mal das und das drauf. Und man schreibt dann immer, stopp, nein, bitte, nimm nicht einfach irgendwas, was du über einen regelmäßigen Zeitraum anwendest. Es ist nicht so, dass jemand sagt, hey, ich habe Kopfschmerzen und jemand anders sagt, bei mir hilft Aspirin, bei mir hilft Tomaperin, was weiß ich nicht was. Und selbst das könnte problematisch sein. Ne?
Da Aspirin die Hauptbegleiterscheinung und Nebenwirkung nur mal Kopfschmerz ist, würde ich da immer vorsichtig sein. Und da ist es ja nochmal was ganz anderes, wenn du Medikamente anfängst zu empfehlen und Medikamentenverordnungen zu empfehlen. Als Nicht-Apothekerin oder Apotheker ist dir das nicht gestattet. Als Nicht-Medizinerin ist dir das nicht gestattet.
Und halt auch über einen längeren Zeitraum. Ne? Also ja, ich meine, wenn ich eine Freundin hier sitzen habe und die sagt, ey, mir drückt der Kopf, dann ist es was anderes. Aber einer wildfremden Person irgendwie zu empfehlen, hey, probier doch das und das, weil vielleicht verträgt sie das gar nicht. Ne?
Ja, genau.
Das ist halt eine Schwierigkeit und eine Schwierigkeit, die ich sehr, sehr stark auch durch die sozialen Medien sehe und auch die wir durch den Laden mitbekommen. Wir fragen in unseren Problembehandlungen immer, was hast du bis jetzt getan? Und manche Leute sagen dann, ich habe mir ein paar Mittel rausgeschrieben. Bei mir hat Apfelessig geholfen, bei mir hat Wasserstoffperoxid geholfen, ich habe Teebaumöl genommen, Beta-Isodonna, Tyrosur, Kalium- und Silbernitrat, Zinksalbe und am besten die Sachen hintereinander weg benutzt.
Oder gemischt.
Oder gemischt, wo man sagen muss, kein Mittel, was man für ein Problem empfiehlt, wird schnips dein Problem einfach wegzaubern.
Ja.
Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass wenn man ein Problem hat und anfängt, das zu behandeln, dass das Problem für ein paar Tage erstmal wieder schlimmer wird. Und wenn man das einfach nicht begleitet macht, und es kann auch sein, dass man eine Empfehlung bekommt, die man wirklich auch einfach nicht verträgt. Aber wenn man das nicht begleitet macht, dann ist halt die Gefahr, dass man das Gewebe extrem schädigt, weil man erst das eine draufschmeißt, nach 3 Tagen das nächste draufschmeißt, dann eine Pause macht und dann 2 Mittel gleichzeitig anwendet, weil mir irgendjemand im Internet gesagt hat, ja, mach das. Auch Problembehandlungen auf ChatGPT.
Gibt unterschiedliche Ergebnisse von 2 verschiedenen Rechnern, die gleiche Frage reingeschrieben. So, ja, natürlich.
Und ich glaube, dass das ist auf jeden Fall einfach wichtig, vorher zu sagen, dass auch wir jetzt bestimmte Bereiche angucken wollen, unterschiedliche Bereiche angucken wollen, dass wir bestimmte Begrifflichkeiten auch einfach ein bisschen klarer machen wollen. Aber dir wird der Podcast jetzt nicht helfen, wenn du ein Fremdkörpergranulom an deinem Nasenflügel hast. Vielleicht wird dir das helfen, weil du vielleicht ein paar Sachen bei der Pflege sagst, so, oh ja, okay. Oder
dann lasse ich die jetzt mal weg.
Ich pflege jetzt gar nichts mehr hier. Ne? Aber genau, du hast dich mit den Begrifflichkeiten genauer auseinandergesetzt.
Ja, und
Wildfleisch.
Genau. Und Wildfleisch würde ich mal in die Erklärungslinie ganz nach hinten räumen. Ein paar Begrifflichkeiten sind ja jetzt auch schon gefallen, glaube ich. Wir haben als erstes haben wir mal das Granulationsgewebe, wir haben eine hypertrophe Narbe, man könnte über ein Keloid sprechen, man kann vom Wildfleisch reden, man kann vom Fistelgang reden, so oder von einer Fistel. Das alles sind Begrifflichkeiten, die alle an sich ähnlich aussehen, aber doch ganz, ganz gravierende Unterschiede auch darstellen. Und insofern ist das Granulationsgewebe das, wo wir am häufigsten eigentlich hinberaten und sagen so, ich glaube, das könnte sich darum handeln. Wenn wir bei Knorpelpiercings Probleme sehen, dann würde ich sagen, es ist am häufigsten ein Fremdkörpergranulationsgewebe, das einfach eine kleine, erhabene, hautfarbene bis rötliche pickelähnliches Konstrukt, ein kleines Bläschen ist, was direkt neben dem Piercing liegt, meistens auch dazu Sorge trägt, dass das Piercing ein bisschen verschoben wird in der Haut. Ist meistens auf einer Seite, aber auch auf beiden Seiten möglich. Und insofern, dass das häufigst vorkommende Bläschen.
Würdest du sagen, dass das nur bei Knorpelpiercings auftritt?
Am häufigsten ja, würde ich sagen. Also da ist einfach ein Garant für da, weil einfach das Gewebe selber, also der Knorpel selber, stark dazu neigt, sehr drucksensibel zu reagieren, mehr als ein Ohrläppchen, mehr als ein Lippenpiercing, aber nicht gerade sitzendes Piercing, und da greifen wir aber jetzt vor, was der Auslöser ist, nicht gerade sitzendes Piercing schafft auch im Bauchnabel, im Nippel, im Lippenbereich auch Granulationsgewebe hervorzurufen. Ja.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass es kaum ein Piercing gibt, was nicht ein Granulationsgewebe ausprägen könnte.
Ja. Ja, ja.
Da wollte ich nur nochmal nachhaken.
Ach, danke.
Gerne.
Ja, dann sind wir bei der hypertrophen Narbe, die an sich nicht mal piercingrelevant, aber vielleicht kennen einige der Hörerinnen und Hörer, der Hörenden.
Können wir die Leute Höris nennen?
Höris.
Die Höris.
Können wir auch
unsere
machen.
Höris.
Das habe ich letztens aber irgendwo gehört schon. Oh, nicht, dass wir uns irgendwas überlegen, aber.
Meinst du, es hat eine andere Bedeutung, Höris?
Nee, ich glaube auch bei einem anderen Podcast das Wort Höris für deren Hörerschaft schon gehört zu haben. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, oh, das habt ihr euch aber. Wir recherchieren auch das gerne.
Hörileinchens?
Jetzt wird's komisch.
Okay, na gut. Mach ruhig weiter.
Bei der hypertrophen Narbe gibt es Leute, die nicht unbedingt gepierst sein müssen, die trotzdem aber eine hypertrophe Narbe tragen können. Und zwar an viel bewegten Körperstellen wie Schulter, Rippenbogen, Hüftbereiche, wenn Operationen stattgefunden haben und du Operationsnarben als wulstige Narbe prägst, die erhabener über der Hautstruktur oder über dem Körper liegt, dann ist das an sich eine hypertrophe Narbe.
Was man sich bei Scarifications ja eigentlich ein bisschen wünscht, ne?
Ja.
Und die Narbe ja auch zusätzlich reizt, damit die sich.
Können aber auch halt natürlich unschön aussehen, wenn man sie sich nicht gewünscht hat, ja.
Ja, natürlich. Ja, gut, man muss natürlich sagen, die meisten Leute, die operiert werden, wollen, dass die Narbe am besten am Ende nicht zu sehen ist.
Ja.
Eine Ziernarbe hat dann einen anderen Hintergrund. Und da schafft man es ja meistens nicht.
Genau,
ne?
Und bei hypertrophen Narben ist nämlich auch die Besonderheit, dass je dunkelhäutiger die Person ist, umso wahrscheinlicher es allein schon genetisch ausgeübt wird, weil das hat irgendwas mit der Kollagenstabilität zu tun, aber da bin ich nicht drin in dem Thema. Aber
mit den Pigmenten.
Genau. Hypertrophe Narben, je dunkler die Haut, umso schöner können die sich ausbilden, wenn man sie als schön empfindet. Aber können halt auch zu Problemen führen. Also können halt auch jucken, können gereizt sein, können das Piercing belasten. Ne, insofern, wenn es dann im Zusammenhang mit einem Piercing entsteht. Und ich glaube auch, dass aus jedem Granulationsgewebe, also dem Bläschen, was die meisten Leute als Wildfleisch bezeichnen würden, wenn man das lange genug ignoriert, auch eine hypertrophe Narbe erwachsen kann, wenn dem Körper nur genug Zeit bleibt, dieses Ganze auch mit Narbengewebe zu versehen.
Mhm. Ja, habe ich auch schon in Problembehandlungen gehabt, dass die Leute dann brav benannt haben, dass sie dort ein Granulationsgewebe haben. Ja, und ich gesagt habe so, was denkst du, wie lange das schon da ist?
Mhm.
Und dann muss man Leuten manchmal leider den Zahn ziehen, dass man das noch gut wegbekommt.
Ja.
Weil eine Narbe, wenn die erstmal da ist, kommst du ja, oder kommen wir später noch auch drauf, noch dazu, was man gegen Narben tun kann. Aber es wird dann nicht unbedingt einfacher.
Ja. Ja, lange wegschauen macht es meistens nicht einfacher bei Problemen, die du mit deinem Körper hast. Das gilt für alle Bereiche.
Man muss aber halt sagen, dass vor allem bei Ohrknorpel-Piercings, da sieht man das ja manchmal auch leider erst sehr spät.
Ja, natürlich.
Weil man sich selber halt so schlecht hinter das Ohr gucken kann. Also gar nicht.
Deswegen ist unser Appell ja eigentlich meistens in den Aufklärungsgesprächen vor einem Piercing auch zu sagen, guck dir zweimal am Tag dein Piercing an und mach, dass du siehst, wenn sich was verändert.
Ja, wir sagen aber auch, ne,
nicht
sei schön zart damit, ne? Und also ich würde den Leuten auf die Finger hauen, wenn die sich täglich das Ohr umklappen wollen.
Zwei Spiegel.
Ich sag immer, wenn du jemanden Liebes in deinem Umfeld hast, der ein bisschen näher an dich ran darf, dann lass doch mal drauf schauen.
Ja. Lass Fotos machen, was auch immer, damit du es dir angucken kannst. Ja, sage ich auch. Dann haben wir immer wieder Leute, die selten, aber immer wieder dastehen und sagen, ich habe ein Keloid.
Du hast das selten?
Ja, also seltener als Wildfleisch auf alle Fälle.
Ja, aber Wildfleisch umfasst ja alles.
Wildfleisch umfasst alles, genau. Und Keloid kommt halt auch immer mal wieder vor. Aber was würdest du sagen, im Jahr, wie viele Keloide siehst du?
Das sind ja zwei Paar Schuhe. Wie viele ich sehe und wie viele Leute vor mir stehen und sagen, ich habe ein Keloid. Nee, viele sehen tue ich nicht, aber ich habe öfter Leute, die sagen, ich habe ein Keloid an meinem zwei Wochen alten Piercing.
Ja.
Und da denke ich mir immer, ah cool, du hast dich schon ein bisschen reingefuchst und
Und bist dann doch falsch abgebogen mal. Keloide kommen vor, aber super, super selten. Keloide auch hier können genetisch veranlagt sein. Das heißt, warte, da war ein ganz schöner Satz, den versuche ich gerne auch so wieder zu geben. Es sind gutartige Hautwucherungen mit einer intensiven Blutversorgung, insbesondere an ihrer wachsenden Vorderkante. Es ist ein gutartiger Tumor, der durch das umschließende Wachstum von Fibroblasten entsteht und nach Verletzung und Operation und auch spontan auftreten kann. Ich finde den Satz nicht, den ich eigentlich vorlesen wollte.
Ja, das ist schön. Also, um zusammenzufassen.
Warte.
Ein Keloid hat halt eine eigene Blutversorgung, ne? Und ich finde, das ist das Spannende und das ist auch das, woran man das ganz gut sehen kann, dass in diesem Keloid, in dieser Wucherung, einfach kleine Äderchen zu sehen sind.
Ganz klar zu sehen sind. Es sieht an sich, sieht's aus, wie man sich ein Gehirn vorstellt.
Das hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ja.
Hast du deinen Satz gefunden?
Nein. Aber es gibt familiär auftretende Häufungen, war in dem Satz enthalten. Familiär auftretende Häufungen, das heißt, wenn in der Familie ein Keloid schon mal vorgekommen ist, so kann es natürlich sein, dass auch dich dass du das mal bekommst. Dazu ist es nicht unbedingt nur ein Piercing, was du bekommen musst. Das kann auch auf einer Operationsnarbe entstehen. Es kann auch auf Akne, Narben entstehen. Und insofern ist es zum Glück sehr selten, aber halt auch gut zu unterscheiden von allen anderen kleinen Bläschen, weil es meistens auch größer wächst. Es wächst über den Wundrand hinaus. Das heißt, das würde auch über Jahre getragen größer werden. Und hört halt nicht auf, solange wie der Tumor mit Blut sich selbst versorgt, weswegen der so eine gute Versorgung auch hat und immer nur in der Außenhaut, damit der letzten Endes immer wieder durch Zellerneuerung weiter wachsen kann, braucht er die Blutversorgung. Das sollte behandelt werden.
Hast du gerade gesagt, ein Keloid wächst immer weiter?
Ja, über den Wundrand hinaus und ist in stetigem Wachstum unbehandelt.
Ah, okay, das war mir neu. Ich war noch bei dem Stand. Also ich sage den Leuten immer, beobachte das gut.
Mhm.
Ich sage, mach dir einmal im Monat ein Bild davon, beziehungsweise je nachdem, wie alt das ist. Wenn ich mir denke, oh, das ist noch nicht so alt, das Piercing, und das sieht schon ganz schön groß aus, dann würde ich die Überwachung im Endeffekt auch häufiger empfehlen. Aber sag den Leuten auch einfach ganz klar, dass sie damit eher in die Dermatologie gehen sollten.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn aus einem Keloid niemals ein andersartiger Krebs entstehen kann. Auch kein zweiter Kopf.
So groß wird es nicht, oder?
Es
fängt nicht an zu reden. Aber ich habe vorhin in der Vorbereitung, habe ich ja Steff, unserem Techniker, habe ich gesagt, guck mal hier. Und der war so, wow, Alter. Das war schon ein bisschen größer gewesen.
Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn man weiß, dass man Keloide ausbildet oder auch familiär vorgeschädigt ist, sollte man zum Beispiel auch vor Operationen das immer mit angeben.
Das wird abgefragt, oder?
Ich konnte mich bei meiner letzten OP nicht dran erinnern, dass das explizit nachgefragt ist, aber es kann sein, dass ich das auch einfach nur nicht mehr gespeichert habe. Aber ich glaube nicht, dass bei Männern, aber wie gesagt, ich würde nichts Falsches sagen, habe aber herausgefunden, dass man das auf alle Fälle ansagen soll, weil es da letzten Endes direkte vorbeugende Maßnahmen für den Wundverschluss nachher gibt. Da werden Silikonauflagen letzten Endes direkt mit auf die Naht draufgebracht.
Da wird dann einfach nicht so doll gemetzgert, wenn man weiß, hey, die Person neigt zu Keloiden. Oh,
jetzt, das ist ja gemein. Aber ja, vielleicht auch das.
Das habe ich nicht gesagt. Aber was ich auch nicht gesagt habe, ist...
Ich habe auf Ton den Videobeweis.
Du hast hier gar nichts. Aber was ich sagen wollte, dass ich schon öfter im Gespräch mit Personen mit Uterus gewesen sind, die gesagt haben, dass sie bei ihrer ersten oder zweiten Schwangerschaft total Glück gehabt haben, weil den Wundverschluss ein Assistenzarzt oder eine Assistenzärztin gemacht haben und die natürlich einen besonders schönen Wundverschluss machen sollten, ja. Weswegen die eine Narbe schön zart und kaum zu sehen ist und die andere Narbe dann halt leider eher problematischer aussieht und in der Abheilung. Mhm. Aber da sind wir wieder bei dieser Geschichte. Ich frage mich ganz oft, wenn wir einen Podcast aufnehmen, habe ich das eigentlich schon mal erzählt? Ich wiederhole mich ja im echten Leben auch so oft, ne? Mhm. Deswegen ist das so schwierig. Aber ich rede halt auch oft mit den gleichen, also mit unterschiedlichen Leuten über die gleichen Sachen, weil alle die Informationen brauchen. Aber back to topic, jetzt habe ich den Faden verloren.
Oh, das ist sehr schön. Das passiert dir ja nicht so häufig.
Nein,
aber was
sich, sich an einem Skalpell oder an einem Brotmesser zu schneiden. Ne? Mhm. Also die Narben sind ja auch unterschiedliche.
Ja.
Und man muss aber sagen, dass all diese Dinge, die du jetzt angesprochen hast, bis vielleicht auf eine hypertrophe Narbe, nicht wehtun, oder?
Nicht wehtun müssen. Also ein Granulationsgewebe ist nahezu spannungs- und auch schmerzfrei. Das hypertrophe Narbengewebe ist wie Narbengewebe halt desensibilisiert oder hypersensibel in der Zeit, aber das lässt auch wieder nach, kann aber immer wieder zu Jucken führen, wie Leute zum Beispiel wetterfühlig in Narbengewebe sind, hast du es bei hypertrophen Narben halt auch etwas stärker ausgeprägt, insofern kann das schon beeinträchtigen. Das Keloid ist an sich schmerzfrei, aber wenn du gegenkommst in einer Hypersensibilität, das heißt, es fängt an zu schmerzen, es tut weh und ist halt durch die dünne Haut und der starken Blutversorgung an der Außenseite halt auch schnell mit Einblutung oder mit Bluten beschäftigt. Also ein Bluterguss, ein Hämatom kann es entstehen lassen in einem Keloid. Ja.
Und das ist auch das, was ich manchmal ein bisschen problematisch finde, weil Schmerz ist ja nun ein Warnsignal unseres Körpers. Und wenn wir zum Beispiel sagen, hey, weißt du was, da hat jetzt jemand einen Conch-Piercing, also in der Ohrmuschel, in der Inneren oder egal wo am Ohr. Und da machen wir einen 4 mm Aufsatz drauf. Einen schönen flachen Aufsatz, tippitoppi, der liegt da ganz großartig im 90-Grad-Winkel zum Gewebe. Und dann kommen die Leute zum Kürzen des Schmucks und dann sagt man, du hast da ein Bläschen. Mhm. Und die Leute sagen, hä, wie, wo? Und dann nimmt man den Aufsatz runter und sagt, hier, guck mal da. Und das konnte denen gar nicht auffallen, weil es nicht wehgetan hat und der Schmuck im Endeffekt dieses Bläschen einfach abgedeckt hat. Und das finde ich da manchmal so schwierig, weil wie will ich was behandeln, von dem ich halt einfach noch nicht weiß, dass es da ist?
Ja.
Und da denke ich mir, da könnte der Körper schon ein kleines Schmerzsignal mal schicken, damit man weiß, oh, warte mal.
Das sage ich auch ganz.
Da ist irgendwas.
Das sage ich auch ganz häufig. Ich sage, es wäre viel, viel einfacher, wenn die Dinger wehtun würden, weil ihr dann viel früher da sein würdet. Wir würden viel früher davon mitbekommen und könnten viel früher eingreifen und sagen, hier ist die Problematik, da ist der Auslöser, macht erstmal so und so und dann hilft das.
Das sage ich den Leuten aber auch immer, wenn sie sagen, oh, ich habe Angst vor den Schmerzen. Die meisten Leute haben ja eher Angst vor den Schmerzen beim Stechen als Angst vor den Schmerzen beim Verheilen. Auch wenn Angst nicht rational ist, versucht das in die andere Richtung zu lenken.
Ja.
Weil der Schmerz beim Piercen ist schnell. Wo ich dann sage, das Gute ist, dass es relativ schnell nicht mehr wirklich wehtut.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite ist das auch das Problem.
Ja.
Weil wenn du kein Schmerzsignal hast und dir dein Körper nicht meldet, hey, hallo, Vorsicht mit der Stelle, dann vergisst du das. Und dann rammelst du gegen oder bleibst dran hängen oder kratzt dran aus Versehen.
Also halten wir fest, würde so ein Piercing einfach über die ganze Abheilung wehtun, wäre das viel, viel besser für die Wundheilung?
Ja, würde ich schon sagen. Obwohl man dann andere
Aber schlecht fürs Geschäft, kann ich dir sagen.
Andere Faktoren noch mit reinrechnen müsste. Wie ja auch, dass der dauerhafte Schmerz ja auch einen Stress auslösen würde und Stress das Immunsystem schwächt. Also ja, um vorsichtiger zu sein, wäre es total praktisch.
Ja.
Aber ja, es ist natürlich schön, dass Piercings nicht so schmerzhaft sind, wie man sich das vorstellt. Ja. Meine Gedankengänge sind heute ein bisschen crazy, habe ich das Gefühl.
Ach du, nein, es kommt nur dir so vor, oder? Ja, und dann haben wir halt natürlich noch unser Wildfleisch als Begrifflichkeit zu guter Letzt übrig. Und anders als bei dir rollen sich bei mir die Fußnägel nicht sofort hoch, wenn jemand Wildfleisch sagt, aber natürlich kommt in mir sofort auch dieser Prozess in Kraft zu sagen, so, na, das gibt's ja gar nicht.
Also in der Medizin gibt es kein Wildfleisch, just
genau,
saying.
Genau, das ist, ich vergleiche das ganz gerne so in einem Gespräch so zwischen Wildfleisch ist ähnlich in der Begrifflichkeit aussagekräftig wie Gesundheitsstecker.
Aha.
Weil beides irgendwas beschreibt, aber nichts explizit bezeichnet. Und insofern, ihr dürft gerne reinkommen und sagen, ich habe Wildfleisch, aber wenn ihr den Podcast gehört habt, es gibt auch andere Begrifflichkeiten, die besser geeignet sind. Meistens habt ihr ein Granulationsgewebe. Würde ich fest drauf eingehen.
Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber halt nicht in meiner Nähe.
Auch möglich.
Spaß.
Ja. Ja, und dann dachte ich mir, wenn wir über dieses Thema reden, so, und wie wir vorhin auch schon gesagt haben, was an Sachen vielleicht nicht so günstig ist anzuwenden, so, habe ich mal gedacht, ich suche mal raus, wie man Sachen behandelt oder wie die Medizin Sachen behandelt. Bei hypertrophen Narben und bei Keloiden, es ist ziemlich eindeutig. Und nichts davon war in deiner ursprünglichen Liste von Apfelessig bis
Zinksalbe?
Zinksalbe ist das. Letztes
Mal. Obwohl, Zinksalbe, naja, es war jetzt einfach nur ein Potpourri an Dingen, die man machen könnte.
Ja. Hypertrophe Narben werden zum Beispiel mit Injektionen in der Regel, Cortison-Injektionen behandelt, um das Narbenbild zu verfeinern. Ich habe ja noch eine eigene These, wie man vielleicht hypertrophe Narben behandeln könnte, aber vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber in der Medizin...
Hey, wie kommen wir später drauf? Das weiß doch später keiner mehr. Was ist denn deine Theorie?
Ich glaube, dass wenn man diese hypertrophe Narbe, also diese überschüssige Narbe in ihrer Struktur aufreißen würde... Und aufreißen im Sinne von, wir tätowieren da mal drüber. Es muss ja nicht unbedingt mit einer Farbe passieren, aber die Tattoo-Nadeln zerkratzen letzten Endes das hypertrophe Narbengewebe. Dann glaube ich, dass sich die Narbe per se als feinere Narbe ablegt. Ist aber nur eine These und auch nur dadurch hervorgerufen, dass sowohl meine Blowouts an meinem Ohrläppchen nach schwarz tätowieren meiner Ohrläppchen nicht mehr da oder kaum noch da sind. Meine hypertrophe Narbe im Brustbereich nach Entfernen meines Implantats und danach schwarz tätowieren einfach kaum bis gar nicht mehr da ist. Und auch meine Ellenbogennarbe, die ich aus meiner jüngsten Kindheit habe, viel, viel feiner ist, nachdem mein Arm schwarz wurde. Und insofern kann das auch funktionieren. Aber die Medizin macht das natürlich so nicht.
Was ist denn ein Blowout?
Ein Blowout ist nach außen gestülptes Ohrläppchengewebe, kann aber auch an anderen Körperstellen, die man dehnt, bei zu viel Trockenheit oder dauerhaft einseitiger Belastung nach außen geschobenes Hautgewebe.
Also wenn man seine Ohrläppchen nicht dehnt, sondern reißt, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass sich dieses überschüssige Narbengewebe nach außen stülpt. Auch das kann man theoretisch wegschneiden.
Aber minimiert halt auch jedes Mal die Substanz des Ohrläppchens, ne?
Aber ist ein Blowout ein hypertrophes Narbengewebe?
Nein.
Nein?
Nein. Es ist ein nach außen gedrücktes Hautgewebe. Es ist keine zusätzliche Narbe, die dort entsteht, sondern es ist das nach außen geschobene, verdrehte Gewebe. Beim Ohrläppchen sieht man das ganz gerne, wenn man das Ohrläppchen nämlich ohne Schmuck hat. Wenn das Ohrläppchen, da wo es große Blowouts hast, kannst du es ein Stück drehen, so in sich drehen. Und dann liegt das Ohrläppchen viel stabiler, aber der Blowout liegt auf einmal in dem Stichkanal drin, da wo das Gewebe eigentlich hingehört. Aber wie so oft mit Worten zu erklären, ich würde es gerne zeigen, aber ich habe gerade nichts da. Aber nein, ein Blowout ist kein überschüssiges Narbengewebe.
Ja, ein Blowout kann einmal durchs Dehnen entstehen, kennt man aber auch beim Tätowieren, wenn die Farbe in einer Hautschicht zu tief landet und man dann sieht, dass zum Beispiel eine Linie oder ein gefülltes Areal unter der Haut so ein bisschen verläuft. Bei schwarzen Linien gerne dann in so einem Blauton. Vor allem auch an Arealen, also entweder wenn die Leute, man muss ja auch sagen, Haut ist ja von Person zu Person ganz unterschiedlich, wenn die Leute halt an Stellen wie zum Beispiel der Hüfte oder auf den Fingern geht es auch super schnell, wenn die Haut
aber auch
halt...
Hals, ne?
Weiß ich gar nicht.
Dachte, ich hätte auch mal einen Riesen, aber ja,
Also ich
bin kein Tätowierer.
Ich habe Blowouts an den Fingern und am Hüftknochen. Das ist einfach da, wo die Haut dünner ist, ne? Und wenn man halt schneller zu tief drin landet.
Ja. Ja, auch das würde ich als Blowout bezeichnen, ja.
Und auch da gibt es, glaube ich, die Theorie, dass wenn man dort drüber tätowiert ohne Farbe, dass der Körper in der Lage ist, das wieder abzubauen. Aber da muss ich auch sagen, ich bin zu lange raus aus dem Tattoo-Business, dass ich da noch, und nein, ich habe nie tätowiert, bin ich jetzt neulich gefragt worden. Nein, ich habe nie tätowiert. Ich kann schön schreiben, aber das war es dann auch. Ja, Blowout, gut. War mir noch ein Anliegen.
Ja, okay. Ja, zurück zu hypertrophen Narben und deren Behandlungsmöglichkeit. Ne? Also man kann natürlich eine Selbstbehandlung auch mit Mitteln aus der Apotheke angehen. Dazu dürfte die hypertrophe Narbe allerdings noch nicht sehr alt sein. Und da gibt es dann, und hier muss ich ganz klar sagen, wir reden jetzt nicht über eine piercing-relevante hypertrophe Narbe. Ich will nicht sagen, dass man in die Apotheke geht und Silikongel oder Folien auf ein frisches Piercing trägt, nur wenn man denkt, dass dort eine hypertrophe Narbe im Entstehen ist. Das wäre der völlig falsche Weg. Aber wenn man eine hypertrophe Narbe nach einer Operation ausbildet, dann gibt es natürlich Silikongels und Folien, die die Narbe feucht halten und das Austrocknen der Narbe erstmal verhindern, weil solange wie die feucht bleibt, kann der Körper sie noch verarbeiten. Wenn sie einmal ausgetrocknet ist, ist verhärtetes Narbengewebe.
Aber kann an einem frischen Piercing denn überhaupt ein hypertrophes Narbengewebe entstehen?
Nein.
Nein.
Nicht.
Das
nicht
entsteht
ohne, genau.
Erst dann im Stadium der
Fertigstellung der Abheilung oder des sehr langen Tragens eines Granulationsgewebes. Mhm. Ansonsten kann man die hypertrophen Narben auch später noch mit Narbengels und Salben behandeln. Da gibt es vom Narbenroller, das kennen die meisten wahrscheinlich, gerade bei großen torsalen Narben werden die irgendwie empfohlen.
Torsalen Narben?
Am Torso befindlichen Narben. Werden Narbenroller oder so zum zusätzlichen Massieren. Ansonsten steht bei den Packungen meistens auch mit dabei, man soll die Creme und die Salbe einmassieren. Ist auf alle Fälle ein langwieriger Prozess.
Wenn ich eine hypertrophe Narbe an einem Piercing habe, was ich schon lange habe und was abgeheilt ist, würdest du sagen, dass eine dieser Behandlungsmöglichkeiten etwas ist, was ich machen kann und trotzdem mein Piercing behalten kann? Also meinen Schmuck weiterhin trage in dieser Behandlung?
Ich würde sagen, ich würde bei einem abgeheilten Piercing mit überschüssigem Narbengewebe, also mit hypertropher Narbe, würde ich wahrscheinlich sagen, nimm den Schmuck für die Massage raus, trag das Gel und massier dir das wirklich und setz danach den Schmuck so sanft wie möglich wieder ein, am besten mit Hilfsmitteln, damit keine Kanten entstehen und du nicht irgendwie dran rumkratzt, weil durch das Massieren wird der Kanal natürlich auch ein bisschen enger wahrscheinlich. Und insofern, ja, würde ich...
Das heißt, für die Behandlung selber, also wenn man sagt, okay, eine hypertrophe Narbe massiert man so 3 bis 5 Mal am Tag für mehrere Minuten, das Schmuckstück rausnehmen, massieren und dann mit einem Taper, also einer Einfüllhilfe, sowie einem wasserbasierten sterilen Gleitmittel wieder einsetzen?
Ja, oder den Schmuck draußen lassen. Hier muss man ja, die Anwendung ist ja das eine, ne? Das ist ja der Akt an sich, das Auftragen und das Massieren. Die Behandlung selber ist ja die vom Hersteller der Packungsbeilage eine beschriebene Anwendungsdauer.
Die über mehrere Monate geht.
Genau, die über mehrere Monate geht. Und hier muss man natürlich für sich selbst entscheiden, mache ich mir den Aufwand und setze jedes Mal den Schmuck wieder rein oder sage ich, nee, ich lasse den Schmuck lieber für die mehrere Monate draußen und mache mir dann den Schmuck wieder rein, weil der Kanal ist ja da, der geht ja nicht mehr zu. Ein Piercing wächst nicht zu, wenn es einmal fertig abgeheilt ist. Oder sage ich, das sitzt aber an so einer Stelle, die ich, wenn ich mir in den Spiegel gucke, auf keinen Fall ohne Schmuckstück sehen will. Deswegen mache ich mir die Arbeit und setze den Schmuck wieder ein.
Ich würde schon sagen, dass man aber trotzdem auch Gefahr läuft, dass wenn man das monatelang draußen lässt, dass man den Schmuck gegebenenfalls nicht wieder reinbekommt, weil durch dieses mehrmals am Tag massieren, wie du gesagt hast, der Stichkanal zieht sich zusammen. Ja. Aber es kann natürlich auch durch die Massage passieren, dass irgendwo eine Verletzung entsteht und der Stichkanal einfach wieder zusammenwächst.
Ja.
Das muss man dann abwägen. Ich habe tatsächlich auch schon so hypertrophe Narben gesehen, wo der Stichkanal aber auch immer noch nicht komplett fertig gewesen ist. Und da sage ich den Leuten dann, wie wichtig ist dir das?
Ja.
Also macht dir die Narbe ein Problem? Weil zum Glück sind diese Narben beim Ohr, würde ich sagen, eher auf der Rückseite.
Ja.
Behalt die Narbe im Blick, wenn sie dich nicht stört, wenn es keine Probleme für dich gibt. Kommt aber auch auf die Zeit an, ne? Also wenn irgendwie da jemand 3 bis 5 Jahre dran rummacht, würde ich sagen, hey, du, nimm mal den Schmuck raus. Und meistens hat die Narbe ja dann auch den Stichkanal schon verschoben und genau, der Schmuck sitzt nicht mehr gerade drin.
Ja.
Das heißt, nimm den Schmuck raus, behandle das alles und dann give it a new try.
Ganz häufig ja auch beim Helix-Piercing am Ohr oder beim Scuffer-Piercing, dass wenn die Leute sehr früh einen Ring drin hatten, dass du hinten ja wirklich auch siehst, wie dieses Gewebe sich wirklich bogenförmig an den Ring schmiegt und so ein ganzes Stück mit nach unten zieht. Und
kann da aber auch ein Granulationsgewebe sein, oder?
Nicht, wenn es schon 5 Jahre alt ist.
Ach so, nee,
ja,
dann
ja,
nicht.
Bei jahrelang alten Piercings.
Okay.
Ja, ja. Mhm. Nee, wir schon bei der Hypertrophennarbe gewesen jetzt thematisch.
Nee, ich wollte nur sagen, ne, dass das auch...
Ein Ring ein Granulationsgewebe auslösen kann, ja. Ja, ja, ja.
Naja, kommen wir
nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wie schnell man zwischen den Begrifflichkeiten hin und her schwenkt, weil natürlich das eine irgendwie mehr oder weniger auf das andere aufbaut. Nicht beides, also ein hypertrophes Narbengewebe muss nicht entstehen, nur weil ein Granulationsgewebe vorhanden ist. Aber es kann daraus entstehen. Und insofern springt man natürlich schnell auch zwischen den Begrifflichkeiten hin und her.
Ich habe auch schon Kundschaft gehabt, die schon ein paar Problembehandlungen bei uns im Studio gehabt haben und dann irgendwann bei mir gelandet sind. Ich würde ja immer versuchen, die gleiche Person zu buchen, weil die kennt ja dann das Problem. Manchmal ist es aber auch ganz gut, wenn jemand mit einem neuen Blick drauf guckt und dann sage so, hey du, das sieht mir vernarbt aus.
Ja.
Und dann steht eine frustrierte Person vor mir, die sagt, aber ich bin doch jetzt schon zur 3. Problembehandlung hier. Warum hat mir das denn vorher keiner gesagt? Und dann sage ich, naja, es muss nicht zwingend sein, dass das vorher schon am Vernarben gewesen ist.
Ja.
Das, wann genau ist denn deine letzte Problembehandlung gewesen? Ne, manchmal ist es dann ein halbes Jahr her. In dem Moment wünsche ich mir tatsächlich für unser Studio ein ausgeklügelteres System, was Problembehandlungen angeht.
Ein Dokumentationssystem, sodass man das abrufen kann. Ne, also, dass die Leute reinkommen und sagen, hier bei meiner letzten Problembehandlung, du sagst, Moment, und 2 Klicks auf dem Tablet und du siehst, was beim letzten Mal besprochen wurde.
Ja, also so in die Richtung. Ich habe ein anderes System im Kopf, weil man ja immer sagen muss, die Dinge, die man dokumentieren will, die Dokumentation muss auch jemand pflegen.
Ja.
Und wir ja schon sehr, sehr viel dokumentieren. Aber ja, vielleicht kommt da in 2026 was Cooles, Neues bei uns, damit die Leute auch nicht immer wieder die gleichen Fragen stellen.
Mhm. Ja, wenn man einen hypertrophen Narben etwas länger trägt und mit sich rumträgt, dann kann man natürlich auch ärztliche Therapien nochmal zu Gespräch bringen. Wir als piercende Person natürlich nicht. Aber eine hypertrophe Narbe wird in der Medizin zum Beispiel mit Cortisoninjektionen behandelt. Die werden in das Gewebe gespritzt, um es einfach abzuflachen. Dann gibt es Laserbehandlungen, das sind gepulste Farbstofflaser oder ablative Laser, die dabei benutzt werden. Dann gibt es die Kryotherapie, das heißt, das wird mit flüssigem Stickstoff vereist, die Stelle, und das Narbengewebe somit zerstört. Und dann gibt es noch die operative Korrektur, und die wird aber nur in Ausnahmefällen gemacht, weil immer wieder das Problem bestellt, dass auf der Naht, die dabei entsteht, oder der Wunde, sich genau das gleiche hypertrophene Narbengewebe wiederbildet.
Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass es halt einfach sein kann, dass deine Krankenkasse sagt, bei einem Piercing?
Ja.
Das übernehmen wir nicht.
Und das kann auch bei einer Operation sein. Die Operation ist gelungen, die Operation ist gut ausgegangen, aber du bist unzufrieden mit dem Narbenergebnis, aber es schränkt dich nicht ein in deiner Bewegung. Dann kann das auch passieren, dass du es auch da aus eigener Tasche bezahlst, weil es ein rein kosmetischer Eingriff ist. Wenn du jetzt eine hypertrophe Narbe hast, die zum Beispiel an deinem Schulterbereich dafür Sorge trägt, durch die Festigkeit der Kollagenphase, dass du den Arm nicht mehr ordentlich beugen und bewegen kannst, dann ist es eine Beeinträchtigung. Da wird es dann wieder als Kassenleistung übernommen.
Ja, deswegen keine Scarifications am Hals, ne?
Einzelfallentscheidung, genau. Ja.
Ich finde da spannend, dieses Vorgehen, dass man sagt, man bringt, also ein vernarbtes Gewebe ist ja kein gesundes Gewebe und ein vernarbtes Gewebe ist nicht gut durchblutet. oder ist schlechter durchblutet als gesundes Gewebe. Und ich finde das spannend, diesen Impuls reinzugeben, dass der Körper da dann wieder anfängt zu arbeiten. Das hat man ja zum Beispiel auch bei Dysplasien, also bei Hautveränderungen, dass wenn man dort dann eine Gewebsprobe entnimmt und sagt, okay, alles klar, da ist die Haut verändert, wir nehmen ein bisschen Gewebe raus, was man zum Testen braucht. Aber es kann dann trotz dessen sein, dass der Körper merkt, ah, warte mal, da ist was kaputt. Und indem der Körper das repariert, kann es tatsächlich auch passieren, dass die Dysplasien sich wieder, also nicht in Luft auflösen, aber dass es sich dadurch dann ohne eine weitere Operation wieder in den Griff bekommt. HPV ist zum Beispiel so ein Thema. Es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn das nicht stark ausgebreitet ist und man eine Biopsie entnimmt, dass der Körper das dann selber in den Griff bekommt.
Wusste ich auch nicht.
Durch die neue Wunde. Und durch das neue Heilen.
Ja.
Ja. Aber das ist ja das, was man hier ja im Endeffekt teilweise dann auch macht, ne? Man dann sagt, okay, man gibt da einen neuen Anreiz hin. Was lachst du nämlich aus?
Ich habe dich nicht ausgelacht. Ich habe darüber gelacht, wie lustig Steff gerade durchs Video geungt ist.
Ja, super. Das schneide ich raus. Also rein sozusagen.
Ja. Interessiert dich, wie man Keloide in der Medizin behandelt?
Natürlich.
Ja?
Ja, voll. Weil ich kenne das tatsächlich, also ich schicke die Leute in die Dermatologie, aber ich kenne das halt so, das Bodymodder in, dass man die dorthin schickt und sagt, lass wegschneiden. Aber natürlich die auch sagen, kann halt sein, dass ich es wegschneide und es zurückkommt. Kann sein, dass es kleiner wird, kann sein, dass es größer wird, kann sein, dass es funktioniert und wegbleibt. Aber erzähl mir gerne, was du rausgefunden
bei der,
hast.
Ich hatte, glaube ich, vorhin schon gesagt, bei einem Keloid, und wenn du weißt, dass du dazu neigst oder es in der Familie auch vorkommt, ist bei der Frühbehandlung auch mit angegeben, dass man das die Narben schon frühzeitig mit Silikonpflastern und Gelen pflegt, um das überschießende Wachstum zu minimieren. Keloide werden ähnlich wie bei hypertrophen Narben auch mit Cortisoninjektionen behandelt, können auch mit Laser behandelt werden, können auch mit der Kryotherapie behandelt werden. Bei einem Keloid ist die Behandlung allerdings meist viel, viel langwieriger und umfasst neben Spritzen und Kryotherapie die Lasertherapie und eine monatelange Begleitung. Ja, also da will der Körper wirklich auch weiterhin Gewebe aufbauen. Deswegen wäre ich da wahnsinnig vorsichtig, noch dazu durch die eigene Blutversorgung zu sagen, ich gehe da einfach mal ran und guck mal, was passiert, wenn wir das abschneiden.
Also ich habe ja dieses intrinsische Bedürfnis, wenn ich so ein Keloid sehe, so einen Faden da drumherum zu wickeln und den einfach zu spannen. Aber das ist nur so ein Ding von mir. Das habe ich noch nie gemacht. Würde ich auch nicht machen. Aber ich finde, es sieht so aus, als ob man es machen sollte. Und es schreit irgendwie danach, bind mich ab. Bind mich ab. Okay. Ich sag doch, ich bin heute irgendwie ein bisschen lustig.
Völlig fein für mich auf alle Fälle. Und ich glaube auch für alle anderen, die ihr das sich gerade geben.
Das ist schön, dass du für alle sprichst.
Ich glaube ja.
Ich glaube ja. Das heißt, die Behandlung von Keloiden und hypertrophen Narben ist sehr, sehr ähnlich. Nur, dass es schwieriger ist, ein Keloid in den Griff zu bekommen, als eine hypertrophe Narbe in den Griff zu bekommen.
Ja. Ja. Und wie gesagt, ein Keloid im Größenwachstum nicht ganz sein Ende meist nicht findet und eine hypertrophe Narbe sich wirklich nur auf die Verletzung beschränkt, ist die hypertrophe Narbe auf alle Fälle so oder so das kleinere Übel, was mit dem man agiert. Aber halt auch beides behandlungsbedürftig. Es sei denn, du lebst mit einer hypertrophen Narbe. Übrigens hypertrophe Narbe, ne? Ich habe mal eine hypertrophe Narbe gesehen. War vielleicht das erste oder zweite Jahr, in dem ich in einem Studio gepierst habe. Da kam ein Punkmädel rein mit einem Industrial Piercing und der Stab ihres Industrials war doppelt so lang, wie das Ohr eigentlich gebraucht hätte. Und das, was hinten rausgestanden hat, hat ein hypertrophes Narbengewebe über die gesamte Länge des abständigen Stabes gehabt, was wie Stalaktiten rechts und links in kleinen Zipfeln runterhing vom Stab. Und ich dachte mir so, oh Gott, da habe ich die Fadenidee gehabt. Oh mein Gott, das war richtig weird. Und sie fand's cool.
Mhm. Bin ja nicht oft sprachlos, ne? Aber
ja.
Bin jetzt sprachlos.
Ach komm, das dauert doch nicht lange und dann fällt dir schon wieder was ein, worüber du reden kannst, bestimmt.
Nee, da hänge ich jetzt noch einen Moment dran fest. Aber Körper machen ja halt einfach allgemein und zack, wieder am Reden. Aber Körper machen halt allgemein einfach wilde Sachen, ne?
Mhm. Auf jeden Fall.
So. So. Auf den Oberschenkel geklopft. Ich fühle mich gerade wie ein Handwerker, der auf der Baustelle in das Loch reinguckt und sagt, so.
So, was machen jetzt die anderen noch, bis der Tag zu Ende ist?
Pause. Ich mache Pause. Wir haben jetzt ganz groß über all die Bereiche auch geredet, die uns eher marginaler betreffen.
Genau.
Aber Fremdkörpergranulationsgewebe, was machen wir denn da eigentlich?
Und jetzt sind wir bei dem Hauptpunkt eigentlich, um den es gehen sollte. Granulationsgewebe oder beziehungsweise Fremdkörpergranulationsgewebe. Granulationsgewebe ist grundsätzlich ja erstmal das Gewebe, was an jeder Wunde erstmal entsteht, um darunter einen Wundverschluss. Also es ist der Deckel, den dein Körper bildet, um die Wunde zu schließen. Wenn aber sowas durch einen Fremdkörper hervorgerufen wird, so, dann geht es meistens mit einer Überreaktion einher, was dann diese pickelähnlichen Konstrukte sind, die wir an vornehmlich Knorpelpiercings, aber auch an allen anderen Piercings sehen können. Und
das heißt, jedes Piercing hat erstmal ein Fremdkörpergranulom?
Jede Wunde hat erstmal ein Granulom und ein Fremdkörpergranulom ist bei jedem Fremdkörper ausgelöst. Also es kann natürlich ein Extruder sein, also ein externes Gerät, was deinen Knochenbruch fixiert. Da kannst du genauso ein Fremdkörpergranulationsgewebe bekommen. Als auch bei einem Piercing. Als auch bei, fällt mir noch irgendwo was ein, wo ein Fremdkörper in der Wunde liegt?
Das heißt, ein Granulom ist immer vorhanden, auch wenn ich das gar nicht sehe. Weil das, womit die Leute ja zu uns kommen, ist dieses Bläschen am Stichkanal.
Ja.
Aber es gibt ja auch die Leute, die ohne ein Bläschen am Stichkanal ihre komplette Heilung überstehen.
Ja. Und jetzt habe ich deine Frage aber daraus nicht ganz verstanden.
Naja, du hast gesagt, dass das Granulom der Deckel ist, der Wunde.
Mhm.
Naja, und dann braucht ja jede Wunde einen Deckel.
Ja, aber nicht jede Wunde braucht ein Piercing dafür. Deswegen bin ich gerade nicht ganz auf der Höhe, was du jetzt meinst mit allen anderen Piercings, die auch ein Granulom gebildet haben. Ja, natürlich haben die auch einen Wundverschluss gebildet. Ob jetzt ein Granulom bei jedem Piercing entsteht, was aber dann nicht sichtbar wird, das glaube ich fast nicht.
Aber ein Granulom kommt ja aus dem Stichkanal heraus. Und wenn wir ein Fremdkörpergranulom behandeln, dann sagen wir häufig auch, lass uns das mal ein bisschen länger machen und nicht nur den Zeitraum über, wo du das Bläschen siehst, sondern sicherheitshalber noch mal ein paar Tage mehr, damit nicht aus dem Stichkanal heraus das Granulom wieder sich rausstülpt.
Sagen wir das so, ja.
Hä? Ja, also ich mache das schon. Also wenn ich eine Behandlung mit einer Salzpaste mache, nicht einfach so nachmachen, wir kommen gleich noch zu dem Thema. Aber wenn ich eine Behandlung mit einer Salzpaste mache, sage ich nicht nur bis zu dem einen Tag, wo du das auf einmal nicht mehr siehst.
Ja, also ich sage auch, bitte nimm die Salzpaste so lange, bis das Bläschen weg ist, plus eine Anwendung.
Ja, und warum machst du das dann, wenn das nicht im Stichkanal ist?
Weil ich will, dass die Haut, die sich runtergetrocknet hat durch die Anwendung der Salzpaste, auch noch länger verfestigt und die Obachtspflicht der Trägerinnen und Träger auf ihr Piercing länger anhält als bis zu dem Punkt, wo es heißt, oh, das Bläschen ist weg, cool, ich kann alles wieder machen wie vorher. Das Granulationsgewebe stülpt sich ja nicht aus dem Stichkanal heraus, sondern das ist ja eine Einlagerung von Flüssigkeiten in den Zwischenschichten der Häute. Das heißt, der Schmuck, der sich aus dem Winkel heraus drückt, durch Hängenbleiben, durch drauf schlafen, durch Druck drauf geben oder halt auch durch eine Schieflage, führt zu Spannungen in den Gewebsstrukturen. Wenn die Gewebsstrukturen darunter leiden, fängt der Körper an, die Gewebsstrukturen voneinander wegzuschieben. Eine Schwellung entsteht, die so punktuell ist, dass sie sich von außen sichtbar als kleines, pickelähnliches Konstrukt ablegt oder abzeichnet. Das heißt, da stülpt sich nichts raus, sondern der Körper schiebt nur die Haut auseinander und bildet sich selbst einen Puffer, damit der Druck des Schmuckstückes nicht mehr möglich ist, weil wenn der Schmuck sich nicht mehr bewegen kann, kommt die Wunde darunter wieder zur Ruhe. Und der Körper kann das wieder abbauen. Deswegen hast du ja bei Fremdkörpergranulom auch häufig, dass du morgens aufstehst und sagst, ah, krass, Mann, ich habe dieses Bläschen wieder und am Abend ist es weg. Dann hast du schön in der Nacht drauf gelegen so und über den Tag keinen Druck mehr drauf gegeben, weil du am Morgen gesehen hast, oh mein Gott, sieht schlimm aus, ich muss mal ein bisschen vorsichtiger machen. Und wenn du merkst, ich kriege das Bläschen gar nicht in den Griff, so, dann hast du wahrscheinlich auch tagsüber irgendwo nochmal so einen Druckmoment, den du einfach nicht in den Griff bekommst oder einfach nicht erkennst.
Oder du wiederholst den Druckmoment in der Nacht, ne? Und dein Körper, dem reicht die Zeit nicht mehr aus.
Um oder so, dass er einfach in so einer Dauerschleife ist, ja.
Okay, ich wollte gerade nur noch mal richtig stellen, weil es sich für mich so angehört hat, als ob das Granulom immer der Wunddeckel einer Wunde ist. Aber es ist so, dass wenn dort Druck, Bewegung, Feuchtigkeit oder andere Reize draufkommen, der Körper einen Deckel für die Wunde ausprägt.
Mhm.
Ja, wow, dann haben wir ja knapp den Bogen noch gekriegt.
Ja, Ursachen für Granulationsgewebe bei Piercings, und jetzt sprechen wir wirklich mal explizit über durch Piercings hervorgerufene Granulationsgewebe, ist, was würdest du sagen, das Hängenbleiben?
Also ich würde sagen, dass es da Dinge gibt, die man beim Piercen schon so machen kann, um ein Granulationsgewebe zu provozieren. Also ich würde sagen, es gibt sozusagen den Punkt Null. Da muss der Kunde oder die Kundin noch gar nichts für gemacht haben, nämlich wenn der Winkel schief ist.
Oh ja.
Das heißt, wir haben nicht im 90-Grad-Winkel zum Gewebe gepierst, in den meisten Fällen, ne? Also nicht jedes Piercing ist ein Nasenflügel oder ein Ohr, ausgenommen vom Dace. Gott, oh Gott, oh Gott, und diese Ausnahme. Also der Winkel, dann würde ich sagen, dass die Schmuckqualität sehr entscheidend ist.
Ja.
Und damit meine ich nicht, dass man irgendwie einen geilen Echtgoldaufsatz hat oder einen fancy Steinchen oder was weiß ich nicht was, sondern ich meine bei der Schmuckqualität, dass die Tragefläche oder die Auflageflächen des Schmucks gut poliert sind. Das heißt, so wenig Reizung wie möglich in der Wunde darbieten können, weil man ja nun einfach sagen muss, dass wenn man einen Fremdkörper in eine Wunde packt, dass man ja schon ein gewisses Maß an Reizung hat. Drumherum kommen tun wir da nicht ganz. Dann ist es in der Prävention auch wichtig, dass das Design das Richtige ist.
Mhm.
Wir piercen zum Beispiel fast keine Piercings mit Ring als Ersteinsatz. Ausnahme wäre das Septum, das Dace-Piercing und ein paar Intim-Piercings. Und das, obwohl wir in der Vergangenheit zum Beispiel, wir nicht, aber im Naked Steel wurde in der Vergangenheit vor allem auch das Helix-Piercing und das Ohrläppchen mit einem ausreichend großen Ring ohne Verschlusskanten, also mit einem Klemmkugelring gestochen. Wir uns dann aber irgendwann dagegen entschieden haben, nicht weil das nicht heilen kann, sondern ein Ring häufig einfach in den Arealen wesentlich schwieriger abheilt.
Ja.
Und wir Jahre später noch immer Probleme hatten mit Granulationsgewebe von Piercings, die einfach noch zu einer anderen Naked Steel Episode gestochen wurden, wo wir gesagt haben, so hey, wir würden jetzt gerne wirklich doch auf einen Stab wechseln. Und die Größe des Schmucks. Also nicht nur das Design, sondern auch die Dicke, die Länge beziehungsweise der Durchmesser. Also bei einem Dace zum Beispiel sagen wir, auch wenn wir eine schöne Auswahl an Echtgoldringen haben und ein Biegering theoretisch für ein Dace-Piercing ein adäquater Ersteinsatz wäre. Wir aber sagen, wir wollen nicht mit 1,6 mm piercen. Und das ist meistens nicht die Dicke, auf der die Leute bleiben wollen. Beziehungsweise nicht, wenn sie später mal einen Echtgoldring haben wollen. Und dass wir mit einem gewissen Durchmesser stechen, damit halt trotz des Rings so wenig Druck wie möglich auf die Wunde ausgeübt wird. Und dass wir zum Beispiel mindestens mit 1,2 mm im Ohrknorpel piercen. Ausnahme Forward Helix, weil da ist nicht so viel Platz. Nur weil wir das so machen, heißt das nicht, dass das the only way to go ist. viele andere Kollegen und Kolleginnen haben auch mit anderen Dicken und Längen und was weiß ich nicht was gute Erfahrungen. Aber darauf zu achten, dass der Schmuck nicht zu lang ist, aber ausreichend lang. Und mit den Kunden und Kundinnen im Endeffekt auch darüber zu reden, wie kann gut reagiert werden. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal das, was man in Prävention machen kann. Trotz dessen, dass wir mit den Kunden und Kundinnen ja natürlich auch darüber reden, wie so ein Fremdkörpergranulom aussieht und dass das passieren kann und dass das nichts Schlimmes ist und dass die Leute sich bei uns melden sollen, passiert es.
Ja, natürlich.
Das heißt, du wolltest gerade sagen, was ist denn, wenn das Fremdkörpergranulom in den Brunnen gefallen ist oder ans Piercing gesprungen ist?
Du wolltest sagen,
wie passiert's?
Ja, meine eigentliche Frage war, was sind die Auslöser? Ja, Punkt. Ständiges Bewegen, rumspielen mit dem Schmuckstück, drauf schlafen, Kopfhörer, Telefone, aber auch zu enge Kleidung, der falsche Stoff, ja, von Politur, also ziemlich alles kann der Auslöser sein, wenn es halt nicht genau passend zum Piercing, zum Tragen oder im Umgang ist mit dem Piercing.
Ich würde sagen, was später halt noch passieren kann, also ich hatte ja jetzt diese Präventivpunkte, wo man sich so viel Mühe geben kann, wie man will eigentlich, aber wenn halt einfach nicht der richtige Schmuck drin ist, dann kriegst du es gegebenenfalls auch nicht weg. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, was in der Abheilung noch passieren kann, damit das hervorruft. Feuchtigkeit, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Thema und ist ein Thema, was sehr, sehr oft übersehen wird. Dass wenn ich zum Beispiel meine Haare an der Luft trocknen lasse und die offen an der Luft trocknen lasse, dass wenn die an meinem Conch-Piercing oder meinem Helix-Piercing liegen, dass ich so eine Mini-Dampfsauna für mein Knorpel-Piercing baue und es dann zu Bläschen kommen kann. Ich finde aber auch Bauchnabel ist ein super...
Gerade im Bauchnabel auf alle Fälle vergessen abzutrocknen. Zu viel Feuchtigkeit, hinter der Kugel angesammelte Feuchtigkeit. Jeder Körper und jede Wunde will an sich immer drei Aspekte haben für eine optimale Heilung. Und das ist ein gesundes Maß an Sauberkeit. Also das heißt, überschüssige Verkrustungen sollten aus dem Wundbereich entfernt werden. Ausreichendes Maß an Trockenheit, das heißt zu viel Feuchtigkeit, führt immer dazu, dass Haut weich liegt oder aufgeht oder der Körper versucht wird, in so einer Dauerschleife Hautgewebe zu produzieren, um aus dieser feuchten Pfütze wieder an Sauerstoff ranzukommen, was dann im Bauchnabel ganz schnell dazu führt, dass man so kleines Blumenkohl-ähnliches Gebilde an Haut erkennen kann. Und das ist, ja, da sind die Leute mal ganz erstaunt, wenn du sagst, so, wenn du dein Piercing abtrocknest und ein bisschen drauf achtest, geht das innerhalb von kürzester Zeit auch wieder weg. Und die Leute ganz erstaunt sind, dass das wirklich nur rein mit dem Abtrocknen zu tun hat.
Ich habe das schon mal gehabt, da war es einen Sommer so übel heiß gewesen. Mhm. Und wir haben kaum Piercings gestochen, weil es einfach viel zu heiß war. Und alle Leute, die durch die Ladentür gekommen sind, habe ich gesagt, na, macht dein Bauchnabel-Piercing-Probleme? Und die Leute so, hä, woher weißt du das? Ja. Ich so, ja, weil du heute so gefühlt die 10. Person bist. Ja. Weil einfach, wenn dann natürlich auch noch mehr geschützt wird und der Körper, ja, dann einfach, ja, dann trocknet es dann nicht. Der Körper ist dann eh überfordert mit der Hitze und kann in dem Bereich vielleicht nicht so angreifen. Du hast jetzt Sauberkeit noch mit angesprochen, aber ich finde diese Moisture-Bumps sind
auf jeden Fall... Ich würde auch den dritten Punkt noch kurz sagen. Der dritte Punkt wäre dann noch die Ruhe. Ne? Das heißt, dass die Wunde natürlich auch unbelastet einfacher heilt, als wenn du permanent Bewegung und Druck drinne hast. Und insofern sind das die drei Punkte Ruhe, Sauberkeit und Trockenheit.
Der Moisture Bump war eine Ergänzung zu der Feuchtigkeit. Mhm. Kosmetika sind halt auch einfach ein Thema. Ne? Wenn man eine Stelle nicht gut trocknet, das ist so eine Kombination aus Sauberkeit und Feuchtigkeit oder würde ich sagen, dass das auch zu Schwierigkeiten führen kann. Ich finde, vor allem bei Ohrläppchen sieht man das öfter, dass wenn da dann nicht gut getrocknet wird und hinter dem Ohr einfach dann Haarshampoo, Haarspülung, Puder, Make-up, was auch immer sich dort sammelt und dann kommt es auch gerne. Aber es ist dann eigentlich kein Granulationsgewebe oder doch? so eine Moisture-Bump eigentlich schon, ne?
Eigentlich schon, ja.
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 Weil ich finde, die sehen nochmal ein bisschen anders aus.
Aber das
aus.
Ist genau das zwischen bei Granulationsgewebe von hellrot, dunkelrot, wenn sie sehr früh entstanden sind, über Hautfarben, sind alles Granulationsgewebe, solange wie sie noch einen feuchten Anteil haben und noch nicht komplett durchgetrocknet sind und nicht eins zu eins im gleichen Hautniveau laufen. Weil dann wäre es eine Narbe.
Ja, bei so einem. Ja, ich habe gerade Ich finde, so eine Moisture-Bump sieht ja so ein bisschen mehr aus wie so eine
Blutblase?
Kreisförmige Schwellung, die eigentlich eher so aussieht, als ob sie unter dem Gewebe sitzen würde und nicht ganz auf dem Gewebe sitzt.
Granulationsgewebe.
Ja. Ja, klar, ist ein breites Spektrum, ne? Mhm. Ja. Ja.
Gut.
Und schon wieder festgehangen. Ich weiß nicht, was heute los ist mit mir. Ja, und jetzt ist ja eigentlich schon, was machen wir denn eigentlich, wenn Kunden und Kundinnen mit einem Granulationsgewebe zu uns kommen?
Das fängt halt bei der Anamnese an. Das heißt, wir gucken uns als erstes mal das Piercing an. Dann gibt es so 2, 3 Rückfragen, so, die eigentlich alles entscheidend sind über: Was hast du bislang getan? Wie lange tust du es schon? Wie lange ignorierst du es? Wie lange hast du das schon?
Ne? Pflegst du überhaupt noch?
Pflegst du noch oder hast du aufgegeben? So, ne? Das sind so die Anamnesefragen. Dann wird geguckt, passt der Schmuck? Bei manchen Piercings muss man sagen, wir müssen uns drüber unterhalten. Ist der Auslöser ein schiefer Winkel? Gibt es natürlich Möglichkeiten und Wege zu versuchen, diesen Winkel zu bereinigen? Aber wir müssen halt auch drüber reden, so, ist die Person gewillt, diesen Weg zu gehen, oder ist die Person eher gewillt zu sagen, ich habe jetzt so viel Zeit investiert, mich nervt dieses Piercing schon so lange, eigentlich habe ich nicht Lust, Zeit und Geld noch weiter rein zu investieren und mache mir das Leben einfacher, indem ich sage, bitte nimm's raus. Da ist meine Herangehensweise meistens so, gerade bei Leuten, die nicht standardmäßig schon zu uns kommen, sondern nur wegen dem Problem zu uns gekommen sind, dass ich die in der Regel dahingehend berate, dass sie eine Nacht drüber schlafen sollen, damit sie sich wirklich sicher sind und nicht das Gefühl haben, ich war im Naked Steel. Und
die, gesagt, ich mit Piercing
rein, und die haben mir natürlich geholfen, aber die haben es halt auch rausgenommen. Und dafür bin ich jetzt da extra hingefahren. Ich dachte, die haben mehr auf dem Kasten.
Okay. Ja?
Um den einfach vorzubeugen und vor allen Dingen auch so ein bisschen dieses, ich habe es aus mir selbst heraus entschieden, Gefühl zu hinterlassen, kann ich da eigentlich nur beraten. Aber ja, ansonsten gucken wir, passt der Schmuck? Muss einem Schmuck was optimiert werden? Ne? Also ist es jetzt irgendwie ein 0815 Ohrstecker mit aufgeschobenem Flügelverschluss hinten, mit 3 Kanten im Stab drin? So, dann würde ich auf alle Fälle sagen, investier bitte in ein besseres Schmuckstück, was keine Kanten enthält, was keine Reizungen ausübt. Ja, und dann geht es halt an die Pflege ran. Was wir machen, ist in allererster Linie bei einem schon älteren Piercing mit Salzpasten zu arbeiten, um einfach aktiv aufgrund des hohen Salzgehaltes auf der Haut Flüssigkeiten aus diesem Granulationsgewebe rauszuziehen, diese Haut einzutrocknen.
Das passiert in Kombination mit einer Kochsalzlösung.
Genau, und das in Kombination mit Kochsalzlösung.
Da gehen wir jetzt gar nicht genauer drauf ein, damit die Leute nicht zu Hause sitzen und sich denken, oh, ich mache eine Salzpaste.
Das probiere ich mal aus. Genau, deswegen habe ich gerade meine Sprachpause gehabt, weil ich dachte, rede ich jetzt einfach weiter oder sage ich, meldet euch bitte einfach, wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, weil wir hier, wie gesagt, keine Anleitung für versucht das mal, ohne das Problem jemals gesehen zu haben, geben wollen.
Bei mir ist es immer wichtig, die Basis erstmal zu klären.
Ja.
Und ich muss sagen, dass ich in den seltensten Fällen den Kunden und Kundinnen bei der ersten Problembehandlung eine Salzpaste empfehle, weil ich meistens in der Pflege schon ein paar Punkte finde, wo ich sage, ey, du weißt du was, daran könnte es liegen.
Ja.
Und mein Credo da meistens ist, dein Haus kann nicht stabil stehen, wenn der Keller nicht eine gute Basis ist.
Mhm.
Und deswegen sage ich, lass uns erstmal den Keller glatt ziehen, bevor wir jetzt sagen, wir mauern da das Haus drauf.
Ja.
Wir haben auch andere Kollegen und Kolleginnen im Studio, die da ein bisschen zackiger sind, geh da mal mit einer Salzpaste dran und haben damit auch gute Erfahrungen. Ne? Es ist ja so ein Bauchgefühl an sich auch.
Ja.
Ich würde gern zu dieser Winkelkorrektur noch mal was sagen, die du vorhin angesprochen hast. Mhm.
Sprechen wir über Silikonplättchen.
Sprechen wir über Silikonplättchen, genau. Und
ganz kurz dazu, bevor wir darüber reden, so, das ist übrigens auch bei allen Suchanfragen die Antwort Nummer 1 von der KI. Da gibt es so Silikonplättchen.
Das finde ich voll problematisch.
Ich auch.
Weil ich bin Fan von Silikonplättchen. Mhm. Ich bin auch Fan von Winkelbegradigungen und muss auch sagen, dass ich damit schon wirklich auch gute Erfolge erzielt habe. Auch bei Piercings, die schon ein Alter hatten, wo ich den Leuten gesagt habe, ich würde mir davon jetzt nichts versprechen, weil dein Piercing ist jetzt einfach schon so alt, dass ich denke, der Stichkanal hat da einfach schon eine Prägung in eine gewisse Richtung. Und selbst bei den Leuten, wenn sie das akkurat gemacht haben und dann wirklich auch kamen nach, also ich sag immer, also zurück zum Anfang. Wenn wir einen Stab zum Beispiel, ich finde Scuffer-Piercings sind so das Piercing oder Flat, wo ich die meisten Winkelkorrekturen mache.
Ja.
Da kann man sich ja auch streiten, ob es eigentlich wirklich einen Unterschied zwischen einem Flat und einem Scuffer gibt. Also von der Stichwinkel her nicht, nur vielleicht von der Position im Ohr her so ein bisschen. Wo einfach der Knorpel so dünn ist, dass wenn man da drauf liegt oder zu lange den langen Schmuck drin hat, dass der Winkel meistens auf der Rückseite einfach abkippt. Mhm. Das heißt, die Platte unten sitzt niedriger und der Aufsatz vorne sitzt höher. Also das Piercing wird diagonal. Und dann schaut man, dass man eine Länge vom Schmuck einsetzt, die mit den Plättchen, das sind so Silikonplättchen, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ich glaube 5, 7 und 9 Millimeter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls von der Firma, die wir benutzen. Die man dann vorne und hinten aufsetzt. Und es ist wichtig, dass diese Plättchen einen gewissen Druck draufbringen. Und ich finde, da ist schon die erste Krux.
Ja.
Wenn ich das nämlich selber mache, ja, dann weiß ich nicht, wie viel Druck der richtige Druck ist. Und ich muss auch sagen, ich sage den Kunden und Kundinnen immer, jeder Körper ist unterschiedlich.
Ja.
Das heißt, der Druck, den wir jetzt haben, der kann für deinen Körper zu viel sein. Und dann musst du nochmal wiederkommen. Und dann brauchen wir einen Stab, der ein bisschen länger ist. Und es kann aber auch einfach sein, dass man mit dem Silikon nicht so gut zurechtkommt, weil man muss einfach sagen, wenn ich eine größere Auflagefläche habe, dann fängt da wieder an,
die sich nicht atmungsaktiv ist.
Da fängt sich wieder an, die Feuchtigkeit zu sammeln. Und wir haben ja gerade schon gelernt, Granulationsgewebe entstehen auch durch zu viel Feuchtigkeit.
Ja.
Das heißt, die Kunden und Kundinnen müssen genau verstehen, was sie da für ein Tool mit an die Hand bekommen.
Ja.
Und müssen verstehen, wie trockne ich darunter ordentlich. Weil sonst kann es nämlich passieren, dass ich aus einem schiefen Winkel mit einem Granulationsgewebe auf einmal ein 7 mm großes, offenes
Gewebe,
nasses, fleischiges, kreisrundes Gewebe habe. Und wir sagen, okay, alles klar, jetzt haben wir uns ein anderes Problem gezüchtet. Und da sehe ich einfach die Problematik, wenn Leute sagen, ah ja, ich habe mir jetzt im Internet selber diese Platten bestellt von, keine Ahnung, irgendeinem Hersteller oder Herstellerin, vielleicht auf Amazon, wo du dann nicht mehr weißt, ist es denn überhaupt ein Implant-Grade-Material? Ist es dafür gemacht, um
oder
auf der Haut zu liegen?
Oder ist es ein Silikon, was eigentlich in die Fenster gehört oder ins Bad, an die Badewanne? Ja.
Genau, das finde ich da dann einfach so ein bisschen problematisch.
Ich finde es auch problematisch, weil keiner neben den, also keiner von den Herstellern der Silikonplättchen ja auch dahingehend berät, was du zusätzlich an Werkzeugen brauchst. Und da fängt es ja schon an. Wenn du die Plättchen immer unter Druck am Gewebe tragen sollst, so, dann brauchst du ja mindestens mal 3 Stäbe, die man vielleicht sukzessive gebrauchen könnte. Dann kann es aber passieren, dass du einen von den Längen, die du dir jetzt besorgt hast, überspringst und vielleicht noch eine 4. Länge dafür aber brauchst. Und da muss man ganz klar sagen, also da ist doch einfach ein engmaschiges, ich bin mit meinem Piercingstudio in Kontakt so und die begleiten mich und die tauschen mir den Schmuck im Sinne von, ich komme vorbei und sage, du, die sitzen wieder etwas lockerer, ich lasse mir einen kürzeren Stab einsetzen.
Genau, damit der Winkel nicht wieder in die gleiche Richtung zurückkommt, kippt und die
Ich habe Werbebilder gesehen von den Silikonplatten, die Hersteller, die dann empfehlen, so hier, mach die Silikonplatte auf der einen Seite drauf und nach 3 Tagen hier sieht es viel, viel besser aus. Und am 9. Tag machst du dann auf die andere Seite deines Piercings auch nochmal eine Silikonplatte drauf. Und am 10. Tag musst du sie aber wieder abnehmen. Und dann denke ich mir so, kann.
kann passieren, aber ich sage den Leuten meistens, rechne mal mit 6 bis 8 Wochen.
Ja,
und sage den Leuten auch, hey, es kann sein, dass wir, ne, du hast jetzt die und die Länge drin. Kann sein, dass wir halt irgendwie nochmal 3 oder 4 neue Stäbe brauchen.
Ja.
Das kommt halt auch drauf an, wie schlimm das Ohr aussieht. Ne?
Natürlich.
Also wenn die ihren Ersteinsatz bei einem Scaffer tragen, der irgendwie 7 mm hat und man sagt, okay, alles klar, ist jetzt ein bisschen verschoben, wir können den Stab nutzen und ich sage, gut, beim nächsten Mal machen wir einen kürzeren rein und dann nochmal einen kürzeren. Das ist vielleicht der relativ klassische Weg bei der Abheilung von den meisten Piercings, dass man einen Downsize über die Abheilungszeit hat und dann nochmal einen, wenn es wirklich komplett abgeschwollen ist. Ich weiß auch nicht, ist das die Aufgabe von den Hersteller und Herstellerinnen zu sagen, hey, so funktioniert die Silikonplatte. Klar, wenn sie B2C, also Business to Customer verkaufen, vielleicht schon.
Ja.
Aber im B2B-Business weiß ich jetzt nicht, ne? Weil ja auch alle Leute ihre eigenen Herangehensweisen haben und die ja auch haben dürfen.
Nicht an den Kunden.
Ja, stimmt schon.
Da ist die Frage, sind Silikonplatten was für den Endkunden oder gehören die eigentlich ausnahmslos als Werkzeug in die Studios?
Naja, und wenn die Leute halt vielleicht einfach auch schon ein bisschen Erfahrung haben, ne? Und sagen, okay, klar. Alles klar, ne? Ich habe 10 Knorpelpiercings, ich weiß, was da gerade passiert, ne?
Ja.
Ja, sehr ausführlich mit den Discs. Aber ja, die können einfach, ich finde auch bei Leuten, die so ein Mischgewebe haben, das ist manchmal schwierig, so eine Silikonplatte anzuwenden. Mhm. Weil wenn man sagt, hey, weißt du was, hier dieser Quadratmillimeter, der ertrinkt in Fett. Und der Quadratmillimeter daneben, der schuppt, dann weiß ich manchmal nicht, wie sinnvoll das ist. Aber das bespreche ich auch mit den Kunden und Kundinnen. Und bei Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie so ein bisschen nachlässiger sind mit der Pflege oder halt einfach überhaupt Schwierigkeiten haben, eine Routine aufzubauen. Und so ist ja auch wieder jeder Kopf ganz unterschiedlich. Also
natürlich.
Mir fällt es leicht, Sachen jeden Tag zu machen. Aber wenn mir jemand sagt, mach das mal jeden zweiten Tag oder zweimal in der Woche, da bin ich schon so, da habe ich Schwierigkeiten mit.
Ja, da ist es bei dir fast einfacher. Man legt dir noch Placebos daneben, damit du jeden Tag das machen kannst.
Ja, natürlich. Ja, definitiv.
Ja, definitiv.
Ja, so etabliert sich halt einfach eine Routine.
Und so muss man halt ganz klar sagen, so individuell, wie die Auslöser sein können, so individuell ist die Behandlungsstrategie halt auch, weil die halt auch stark davon abhängt, wie können die jeweilige Person mitarbeiten. Ne, ob sie das selber möchte oder einfach nicht kann.
Mhm. Voll.
Also wenn mir jemand sagen würde, so du musst mal für die nächsten 14 Tage, musst du dir mal Notizen machen über dein Essverhalten, so, dann denke ich mir, verloren. Ey, gib mir einen Zettel und einen Stift in die Hand so und ich brauche 5 Minuten und ich verliere den Stift und dann weiß ich nach 2 Tagen nicht mehr, wo der Zettel ist. Und dann fange ich wieder von vorne an oder ich mach's gar nicht mehr.
Also für dich wäre so ein Miktionsprotokoll richtig super, hä?
Richtig bescheuert.
In einem Miktionsprotokoll schreibt man auf, zu welcher Tageszeit man wie viel Milliliter trinkt und zu welcher Tageszeit 24 Stunden.
Man miktiert.
Pinkelt in den Messschieber. Messbecher, nicht Schieber.
Jeder, der den Messschieber schon mal benutzt hat, kann ja mal versuchen.
Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich finde, was auch immer noch eine gute Sache ist, und ich finde, dass man das auch in fast jeder Phase der Abheilung sehr gut anwenden kann, ist mit Wärme arbeiten. Also zu sagen, entweder mit trockenen, warmen Kompressen arbeiten. Mhm. Das öffnet die Kapillaren und fördert die Durchblutung, wodurch die Flüssigkeit, die im Granulationsgewebe ist, wieder besser in den Körper ablaufen kann. Ich bin ein Fan von warmen Kompressen mit Kochsalzlösung.
Auf jeden Fall.
Sage ich den Leuten oft auch schneller. Mag ich viel lieber als schon früh Salzpaste oder früh Discs zu empfehlen. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Und was auch, finde ich, ein Thema ist, was ich gerne nochmal ansprechen wollte, sind Kamillenkompressen.
Mhm.
Da gibt es ja gespaltene Meinungen drüber, weil man auf Kamille einfach auch allergisch reagieren kann. Allerdings ist Kamille auch anti-entzündlich.
Mhm.
Und da muss man dann halt genau drüber reden, wie man diesen Kamillensud am besten ansetzt, damit das Piercing so wenig wie möglich
Schwebstoffe abbekommt.
Genau, darunter leiden könnte. Ne? Also ich denke, wenn man sich einen Kamillensud macht, der eine gewisse Wärme hat und einfach vorher den Wasserkocher entkalkt hat oder da einfach einen guten Filter drin hat.
Oder man einfach einen Kochtopf verwendet.
Oh, mein Kochtopf verwendet. Mhm. Siehst du?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Wasser in einem Kochtopf gekocht habe.
Ja.
Weiß wirklich nicht.
Und vor allen Dingen keine Teebeutel verwendet, sondern die ganze Blüte und das vielleicht auch doppelt filtert. Dann ist das schon mal viel geholfen.
Genau, ich glaube, dass da vor allem auch wieder das Thema Wärme ist.
Und das ist ja auch ganz einfach erklärt. Also vielleicht um es bildlich sich besser vorstellen zu können. Wenn Druck der Auslöser ist, und auch hier fällt mir bei dem Wort Druck sofort wieder ein, dass wir vorhin einfach ganz nebensächlich, aber auch ganz, ganz selbstverständlich erzählt haben, dass Druck der Auslöser für ein Granulationsgewebe sein kann und Druck aber die Silikonplatten ausüben müssen, damit man das Granulationsgewebe beseitigen kann. Da kommt es schon zu einem Widerspruch so. Und bitte?
Bitte, jetzt mit Handmeldung.
Ja.
Aber man muss ja sagen, dass es ja bei der Disk, bei der Silikondisk, einen Druck im 90-Grad-Winkel ausübt.
Ja.
Und keinen Druck, der den Schmuck gegen das Gewebe schiebt. Also schon, weil der Winkel sich verändert hat.
Ja, und die Elastizität des Silikons ein anderes ist als von Metall. Das heißt, das Aufliegen des Silikons auf den Bläschen viel mehr die Kontur der Haut aufnimmt, als wenn da eine starre Metallplatte gegen drückt, die punktueller viel mehr Hautreizungen ausübt.
Oder einen Kopf.
Ja.
Auf einem 1,2 mm Stab liegt.
Ja.
Und der sich dabei ins Natürlich. Gewebe reindrückt.
Natürlich. Ja, aber um zurückzukommen zu Wärme und warum Wärme so gut funktioniert, bei Kälte zieht sich Haut zusammen, die Hautzellen werden kleiner und das heißt, wir erhöhen den Hautdruck auf die jeweilige Stelle und somit natürlich umschließen wir das Piercing viel, viel enger und damit erhöhen wir den Druck in der Wunde auf den Schmuck. Und währenddessen bei Wärme die Haut sich entspannt und die Haut sich weitet und damit natürlich auch Platz in den Stichkanal bekommt und somit natürlich auch.
Es tut mir leid, dass ich lachen muss. Ich muss gerade an ein bestimmtes Körperteil denken, was das perfekte Beispiel dafür ist, was bei Kälte und bei Wärme passiert.
Ah, schön.
Ich habe gerade mich so zusammengerissen.
Wir reden über Nippel auch noch, oder was meinst du?
Au! Naja, ja. Also sind wir mal, also ne, ich meine, wenn man sich so ein Geschlechtsorgan vorstellt.
Mit Haaren.
Mit Haaren.
Ja.
Ein Gehirn in einer Hose, also sieht aus wie ein Gehirn mit Haaren.
Aber nur bei Kälte. Es sieht nur aus wie ein Gehirn, wenn es kalt ist.
Naja, also man merkt das ja an manchen Körperregionen, wenn sich die Haut zusammenzieht.
Oh, du machst eiskalt wieder da weiter.
Ja, natürlich.
Ich will über diesen Hodensack noch reden.
Hä, aber wenn du was erklärst, ja, und ich richtig an mich halten muss, weil ich mir fast einen Arsch ablache und du beim Reden langsam verunsichert wirst, dann muss ich doch sagen, worum es geht. Naja, also wir wissen alle, wovon wir reden, Hodensack, ne?
Ja.
Das erklärt es ja perfekt.
Ja.
Mit dem Zusammenziehen.
Genau, und insofern entspannen um die Wunde drum, weniger Druck und damit natürlich auch hilfreich gegen Granulationsgewebe und druckinduzierte Bläschen.
Perfekt. Auch allgemein ja bei Verspannung immer Wärme gut, ne? Also.
Ja.
Was man sagen muss, ist, dass wenn man anfängt, ein Granulationsgewebe zu behandeln, dass es sein kann, dass es erstmal schlimmer wird.
Ja.
Und dass nichts ein Allheilmittel ist. Und etwas, was eine Zeit gebraucht hat, um zu entstehen, auch meistens eine etwas längere Zeit braucht, um wieder wegzugehen.
Aber durch ein Piercing ausgelöstes, druckinduziertes Fremdkörpergranulom würde ich fast sagen, ist immer das Entfernen des Schmuckstückes damit einhergehen, dass das Granulationsgewebe weggeht.
Ja, natürlich. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen.
Das wollen wir nicht.
Wir wollen ja jetzt erstmal, den Echtgoldaufsatz mit Diamanten wollen wir jetzt erstmal retten.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ist
und selbst wenn kein Diamant drin, sondern drei Saphire.
War ja auch nur ein Spaß. Den fetten Aufsatz machen wir am Ende an die Kette dran. Passt ja schon. Nee, Spaß beiseite. Unsere Grenzen sind in den Bereichen, wenn wir einfach auch sehen, dass das nicht mehr so aussieht wie das, was wir tagtäglich sehen. Und ich finde, es ist sehr unprofessionell zu sagen, ah ja, okay, ich dokter da jetzt weiter dran rum. Und ich finde, es ist nur professionell zu sagen, hey, das, was du da gerade hast, das wäre voll gut, dass du da mal eine medizinische Praxis aufsuchst. Und ich kann auch allen Studios nur empfehlen, wenn man sich mit seinen Kunden und Kundinnen unterhält, hat man vielleicht auch mal einen Arzt oder eine Ärztin mit dabei.
Ja.
Und mit denen zu reden und zu sagen, hey, ne, wie würdet ihr da umgehen und was weiß ich nicht was. Also wir haben da in Berlin, haben wir eine Praxis, die uns sogar angesprochen hat und gesagt hat, hey, ne, bei dem, was ihr hier alles macht, wenn ihr einen Verdacht drauf habt, dass es vielleicht eine Knorpelhautentzündung ist oder dass es eine Kontaktallergie ist oder was weiß ich nicht was. Manche Dinge sehen einfach, also ich will jetzt nicht sagen, dass ein Granulationsgewebe aussieht wie eine Knorpelhautentzündung, aber manche Sachen sehen einfach ähnlich aus, aber ein bisschen anders. Und ich finde auch, dass wenn jemand zum Beispiel mit einem Granulationsgewebe seit Ewigkeiten rumkämpft und das Piercing oder den Schmuck definitiv nicht entfernen möchte und man aber echt schon irgendwie alles probiert hat und man weiß, okay, alles klar, die Person, die ist wirklich mega engagiert, die hält sich an die Sachen und was weiß ich nicht was. Es ist auch nicht schlecht, einfach mal zu sagen, vielleicht ein Blutbild checken lassen, einfach zu gucken, ob irgendwo ein Mangel entsteht, warum das, weswegen das Immunsystem gegebenenfalls nicht so arbeiten kann, wie es arbeiten sollte.
Und da geht es ja dann wirklich darum, ne, dass man all das, was wir heute besprochen haben, sind ja natürlich grob zusammengefasst alles Wundheilungsstörungen. Und wenn Körper nicht gut heilen können, kann das natürlich an so ganz nicht direkt verbindlichen Sachen liegen, wie zum Beispiel im Blutbild fehlt was, aber auch deine Ernährung kann damit zusammenhängen. Wie viel Stress hast du gerade? Bist du gerade in der Trennung oder in der Prüfungsphase? Trinkst du genug? Und was trinkst du vor allen Dingen so? Ne? Insofern, all diese Faktoren können halt einfach mit dazu beitragen, wie gut dein Körper mit dem Anspruch von einer Piercing-Heilung zurechtkommt oder mit einer Wundheilung zurechtkommt.
Ich würde dann nochmal differenzieren, eine Wundheilungsstörung mit einer chronischen Wundheilungsstörung. Jo, also natürlich. Wir fragen das ja in unserem Aufklärungsbogen beziehungsweise in unserer Einverständniserklärung, fragen wir ja auch einige Dinge ab. Und da sind Wundheilungsstörungen mit aufgezählt. Und ist jetzt nicht so, dass wenn man sagt, oh, mein Helix-Piercing ist mal mit einem Granulom abgeheilt, dass man sagen könnte, okay, alles klar, ich bin ein Mensch mit Wundheilungsstörung. Aber natürlich in diesem Moment ist die Wundheilung
gestört gewesen. Ne? Ja, genau. Und aber auch jeder Diabetiker wäre eine Person mit Wundheilungsstörung, weil durch einen Diabetes du ja einfach schlechter und langsamer heilst.
Genau, und dass die Leute ja zum Glück ja, also an sich, ne, ich sag den Leuten immer, du hast Diabetes, du weißt selber, deine Wundheilung ist ein bisschen träger und dann hast du viele Leute, die auch sagen, ja, weiß ich, ist mir aber noch nie aufgefallen. Ne? Das kann man halt auch haben.
Jetzt haben wir ja das die ganze Zeit das Wort Entzündung immer wieder in den Mund genommen so und ich würde fast sagen, dass fast alle Leute, egal mit welchem Problem ankommen, immer davon reden, dass sie eine Entzündung haben. Und wir differenzieren das ja zwischen einem Entzündungssymptom und dem, was man als bakterielle Entzündung einhergeht. Welche Faktoren müssen denn da sein, dass wir sagen würden, das ist jetzt wirklich eine Entzündung?
Die 5 Faktoren einer Entzündung. Das ist Schwellung, Wärme, Rötung, Schmerz und mein Lieblingspunkt, eingeschränkte Funktion.
Genau.
Eingeschränkte Funktion ist bei uns ein bisschen ungewöhnlich, weil man einfach sagen muss, hey, wenn ich, ich sag jetzt wieder ein Helix-Piercing habe und das ist kritzerot, das ist super heiß, die Kundschaft hat Schmerzen, es ist wirklich dick geschwollen.
Und ausufernd dick geschwollen und nicht nur zirkulär um das Piercing drumherum. Ja.
Die Person wird noch hören.
Ja.
Ne? Deswegen finde ich, ist immer dieses mit der Funktion in unserem Bereich.
Ist auch super schwer, ja.
Ist in unserem Bereich ein bisschen schwierig, aber die 5 Zeichen einer Infektion sind ja nun auch nicht für den Piercing-Bereich gemacht worden.
Nee.
Und wie wir vorhin schon gesagt haben, das Piercing in der Medizin ja auch einfach sehr wenig behandelt wird, weil das einfach was ist, was in der Medizin nicht vorkommt. Ne? Also Implantat können wir drüber reden, wir können über das Nähen reden, wir können über was Entfernen reden, was weiß ich nicht was. Was ich gerne, falls wir schon abschließen können, obwohl, Was wenn Leute sagen, ich habe eine Entzündung und komme mit einem Granulationsgewebe, sage ich meistens, das ist keine Entzündung. Also sieht nicht aus, als ob es eine Entzündung wäre, weil mir gewisse Faktoren dafür einfach fehlen.
Ja.
Und da haben wir, bevor wir, also oder in der Recherche, wo wir uns vorher ausgetauscht haben, dann auch nochmal drüber geredet.
Ja, ja.
Ein Fremdkörpergranulom kann eine Infektion sein, muss aber keine Infektion sein. Und da ist man dann immer so hart mit dem Wording, oder ich bin auch immer hart mit dem Wording, wo ich aber schon das Gefühl habe, wenn ich den Kunden und Kundinnen sage, hey, weißt du was, wenn du an deinem Schmuckstück dran hängen geblieben bist, dann ist das jetzt zwar gerade gereizt, nicht das Schmuckstück, sondern die Wunde. Das hat mir gerade ein Lacher aus dem Backend eingebracht. Aber das ist keine Infektion.
Ja.
Und dann sind die Kunden und Kundinnen so, oh, oder hey, du, das ist dick. Aber das sieht mir nicht nach einer Entzündung aus. Dann ist ja auch wieder dieses, wann eitert es und wann es nicht. Aber da sind wir, ich finde, da verlassen wir langsam den Pfad von den Bläschen.
Ja.
Mir wäre als Ende nochmal ganz wichtig zu sagen, bitte versucht euer Problem nicht alleine in den Griff zu bekommen. Es sei denn, ihr habt schon einige Problembehandlungen gemeinsam mit einem Professionellen oder einer professionellen Piercerin zusammen begleitet und sagt, okay, alles klar, ich erkenne das jetzt genau.
Ja.
Weil ein Granulom kann auch dadurch entstehen, dass ich zu viele Mittel auf einmal angewendet habe und meine Haut einfach gar nicht mehr zur Ruhe kommt.
Ja.
Und man muss einen Granulom auch nicht ab der ersten Sekunde behandeln. So wie du auch schon gesagt hast, es kann mal sein, dass ich ein Bläschen habe, was am Abend wieder weg ist. Und dann ist es nicht notwendig und eigentlich eher hinderlich, wenn ich mir Aspirin in die Wunde massiere.
Das ist lange her.
Ja. Habe ich bei meiner kurzen Recherche, bin ich auch nochmal über Aspirin gestolpert und war so, ah, okay, das war tatsächlich gar nicht meine Zeit gewesen.
Ja.
Also, wir sind nicht nur dafür da, um euch schöne Schmuckstücke in den Körper zu packen, sondern wir sind auch dafür da, dass die schön abheilen.
Ja.
Das heißt, Problembehandlungen sind Teil unseres Jobs.
Und ich würde sagen, einer der wichtigsten, weil Schmuck in den Körper einbringen, ich habe heute den Spruch gehört, das kannst du deiner Großmutter beibringen.
Den habe ich von jemandem anders gehört.
Ich weiß. Grüße gehen raus.
Verraten wir nicht, wer das gesagt hat. Vielleicht erkennt die Person sich.
Aber eine Piercing-Wunde an unterschiedlichen Menschen, an unterschiedlichen Stellen gepierste Menschen erfolgreich begleiten zu können, und zur erfolgreichen Abheilung zu bringen, ist, glaube ich, viel, viel mehr wert, als nur zu sagen, ich weiß halt, wie ich die Nadel dadurch kriege. Und ich glaube, da unterscheidet sich dann halt auch ganz schnell, wie sagt man, die Spreu vom Weizen?
Sagt man, ja.
Sagt man, ja.
Ja.
Insofern, holt euch Zweitmeinungen ein, wenn ihr euch nicht gut beraten fühlt. Versucht, euch wirklich zu erkundigen, aber schmiert nicht sofort alles drauf los, nur weil bei ChatGPT steht, dass Teebaumöl eine richtig gute Idee ist und am besten mit Tyrosur noch abgeschlossen werden soll. Oder.
Was nicht heißt, dass es für andere Bereiche nicht definitiv ihren Wirkungsbereich haben könnte.
Alle Mittel, die es gibt, haben eine Wirkung, haben ihr Dasein, ihre Daseinsberechtigung. Aber die ist halt nicht immer euer Piercing-Problem.
Ja. Und für Kollegen und Kolleginnen würde ich auch sagen, hey, wenn ihr mal merkt, oh, puh, ich habe jetzt dieses Problem immer mal wieder und ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Meldet euch.
Tauscht euch auch aus mit Kollegen und Kolleginnen. Also wir haben zum Beispiel sowohl intern im Team einen Problembehandlungs-Chat, als auch, dass wir in unterschiedlichen Gruppen mit anderen professionellen Piercer und Piercerinnen sind, wo wir mal dann mal ein Bild reinladen und sagen, hey, was denkt ihr denn? Und jemand anders sieht was, wo du dir denkst, oh Gott, wie konnte ich das denn nicht sehen?
Ja, und ansonsten Konferenzen besuchen, Fortbildungen besuchen, die genau das behandeln und gucken. Aber wie gesagt, schreibt uns an, schreibt die anderen an, geht in Austausch.
Schreibt euch die Finger wund.
Schreibt euch die Finger
wund. Man kann auch mal telefonieren.
Keine Sprachnachrichten.
Kann man auch machen. Kann man auch mal telefonieren. Und was halt hilfreich ist, ist ein Bild dazu, ne?
Auf jeden Fall.
Also ohne was zu sehen, zu sagen, was das Problem sein könnte, könnte richtig, richtig schief gehen. Nach hinten los. In die Hose.
Insofern.
Tschüss.
Habt Spaß dabei. Und Wir wünschen euch allen happy heilende Piercings.
Happy heilende Piercings. Ja, das klingt schön. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao, ciao.